mit der Dauer oder mit der Geschwindigkeit, mit dem Müdewerden wird man unsauber. Mhm. Und dieses unsaubere Laufen, das macht natürlich dann auch ein ganz anderes Laufbild und das kann natürlich auch dann Verletzungen provozieren. Das heißt also, jemand, der gut in der Ausdauer ist, der eine gute Muskulatur hat, der das gut kompensieren kann, der wird eben auch auf längere Strecken und auch mit größerer Geschwindigkeit viel sauberer laufen.
Bestimmt ist dir schon mal aufgefallen, dass manche LäuferInnen gefühlt mühelos jede Woche immense Kilometerumfänge stemmen, während der Rest von uns einfach irgendwann ein körperliches Limit erreicht. Nicht selten in Form einer Überlastungsverletzung. Aber warum ist das so? Wieso bleiben manche für immer unverletzt und andere verletzen sich ab gewissen Umfängen immer wieder? Machen die Unverletzten wirklich irgendwas anders im Training oder bei der Ausrüstung oder steckt doch alles in der Genetik? In dieser Folge wollen wir die Antwort darauf finden. Und zwar mit Orthopäde und Unfallchirurg Dr. Kai Dragowski aus Berlin. Er kommt selbst aus dem Leistungssport, ist heute Mannschaftsarzt der Volleyball-Nationalmannschaft und wenn sich jemand mit verletzten LäuferInnen auskennt, dann er. Wir wollen von ihm wissen, liegt das Problem an der Lauftechnik oder an körperlichen Disbalancen oder an den Schuhen oder liegt es am Mindset? Und was machen die meisten Verletzten falsch beim Belastungsmanagement? Außerdem klären wir, was wir in Sachen Prävention tun können. Zum Beispiel, welche spezifischen Trainingsübungen unsere Belastbarkeit erhöhen. Ich bin Elliot von Achilles Running. Das hier ist eine Folge für alle, die ihre Schwachstellen eliminieren wollen, um langfristig verletzungsfrei zu bleiben. Und damit viel Spaß beim Hören. Hallo Kai, ich begrüße dich bei uns im Podcast und hier im Studio. Wie geht's dir?
Hallo Elliot, ja super. Schönen Dank für die Einladung. Freue mich ganz doll, dass ich hier bei euch sein kann.
Ja, ich freue mich auch, dass du die Zeit gemacht hast neben deinem wahrscheinlich sehr busy Praxisalltag. Wie war dein Tag heute? War irgendwas
an? War entspannt, sag ich mal. Ich war heute selber bei einer ärztlichen Untersuchung, ja. Und deswegen war das so ganz, war ein entspannter Tag. Also erst die Arbeit und dann bin ich da hingegangen, einfach mal ein Belastungs-EKG machen, ja. Und stand schon lange an und dann hierher. Nee, freut mich. Hat auch alles gut geklappt.
Schon mal sehr gut zu hören, dass du auch selber präventiv da scheinbar was tust für dich und deinen Körper.
Ja.
Wird ja heute auch Thema sein.
Und genau, es passt dir jetzt, war jetzt Zufall, ne? Aber ist halt auch ein wichtiges Thema. Und gerade wenn du jetzt älter wirst und so, gibt es halt ein paar Termine, wo die muss man halt einfach machen. Ja. Und einfach auch zu bestätigen, dass man gut drauf ist oder aber auch nicht zu bestätigen. Ne? Das ist halt was Schönes eigentlich.
Mit gutem Beispiel vorangehen, wenn dann die Patientinnen kommen. Ne?
Ja, genau. Mhm.
Ja, wir nehmen ja an einem Freitag auf, das heißt, das ganze Wochenende steht uns bevor. Wie sieht es da bei dir so aus trainingsmäßig? Machst du da viel Sport? Machst du das eher unter der Woche? Wie sieht es da bei dir aus?
Ja, ich versuche das so ein bisschen zu anzupassen an zu Hause logischerweise. Ja, ich habe eine Frau, drei Kinder und wir gucken so ein bisschen, wie man das macht. Und vor allem, ich fahre jetzt im Augenblick relativ viel Fahrrad, weil ich einen Plan habe für nächstes Jahr. Ich will an so einem Radrennen teilnehmen mit meiner Tochter.
Cool.
In Trondheim machen wir so eine Fahrradtour, also ein Fahrradrennen.
Cool.
Und jetzt habe ich da so meinen Fokus drauf. Und wenn ich jetzt Sport mache, dann wird das immer so ein bisschen eingetaktet. Was ist jetzt in der Woche los? Ich habe jetzt nicht den festen Plan, wo ich sage, es muss jetzt so und so sein. Mhm. Sondern ich glaube, es geht wie den meisten. Ich muss es irgendwie anpassen. Da gibt es eine Familie, da gibt es Basketballtraining, da gibt es alles Mögliche, was da so ist. Und das muss irgendwie passen.
Ja, es muss in den Alltag passen, ne?
Genau, es darf keine Belastung werden, sondern es muss für alle so sein, dass der jetzt was macht und auch wenn er mal mehr macht, einfach... ja, er trotzdem da ist.
Ja, okay, aber dann heißt das, du trainierst auf einen Wettkampf.
Also jetzt im Augenblick ist jetzt so, genau, jetzt ist der Fokus auf lang, genau, das werden wir ja bestimmt auch thematisieren. Ne? Also ja, ich habe da einen Wettkampf und darauf freue ich mich auch, so die Richtung. Habe jetzt nicht mehrere Wettkämpfe, wo man sagt, okay, du hast jetzt, weiß ich, 10, 15 so Highlights, wie manche andere vielleicht, aber ich habe jetzt da diesen einen, den ich jetzt anfokussiere und auf den bereite ich mich jetzt halt mit 12 Wochen Programm und so vor.
Okay, also wird jetzt am Wochenende wahrscheinlich auch Rad gefahren?
Genau, zweimal noch.
Okay, cool. Ja, dann viel Erfolg auf jeden Fall, schon mal fürs Wochenende. Ja, unverletzt bist du diese Saison aber geblieben oder wie sah es da aus?
Nö, ich habe gar nichts, also ich habe nichts Besonderes, sage ich mal so. Ich habe so die kleineren Wehwehchen, die wahrscheinlich alle mal haben und mal fehlgetreten und ähnliches. Das sind ja so die akuten Sachen, aber so degenerative Sachen habe ich eigentlich jetzt nicht im Großen. Also ich hatte zwar mal einen Unfall, der auch danach so ein bisschen eine Folge hatte, die mich jetzt schon, sag mal, längere Zeit irgendwie ein bisschen begleitet. Mhm. Auch immer wieder und immer links betont, komischerweise. Ja, ich habe da irgendwie so eine schwache Seite irgendwie. Und die kriege ich aber einigermaßen in den Griff und habe so meine Schwachstellen, wo ich weiß, okay, ich habe halt leichte O-Beine, ich muss da ein bisschen gucken und das weiß ich. Und mit, ich meine, ich bin jetzt 55, ein paar Bewegungseinschränkungen kommen dazu, die sind dann irgendwie normal, dann denke ich mal, da musst du dran arbeiten. Und aber ich bin jetzt nicht irgendwie mit großen Verletzungen oder Krankheiten bin ich gut durchgekommen.
Ja, ja. Sehr schön. Ja, da haben wir uns ja gerade schon ausgetauscht, dass ich irgendwie sehr, sehr viele piriformes Probleme hatte diese Saison, dass mich das irgendwie auch begleitet hat. War auch immer auf der linken Seite tatsächlich, bis es dann am Ende auf der rechten Seite war. Also sehr spannend. Bin da jetzt zum Glück aber fast fertig mit dem Ganzen und kann dann hoffentlich nächste Saison wieder richtig durchstarten.
Ja,
ja, kann man sich nur wünschen, natürlich verletzungsfrei zu bleiben. Und weil du es gerade angesprochen hast, Laufwehwehchen. Wir suchen ja heute ein bisschen nach dem Erfolgsrezept, für immer und ewig verletzungsfrei zu bleiben. Wenn das überhaupt möglich ist, werden wir im Laufe der Folge herausfinden. Und ich würde dir da gerne zum Einstieg eine kleine Umfrage präsentieren, die ich auf Instagram gemacht habe mit unserer Community. Wir haben dann nämlich mal zum Thema Laufverletzungen abgefragt, wie sehr die Leute da so betroffen sind. Ist jetzt natürlich nicht repräsentativ, weil es natürlich von Social Media ist, aber mich würde mal interessieren, ob du so einen ähnlichen Trend auch bei dir zum Beispiel in der Praxis siehst. Und zwar 52% haben gesagt, dass sie immer wieder kleinere Wehwehchen haben, ne, so wovon wir auch gerade gesprochen haben. Sehr vertreten. 30% sind oder waren ernsthaft verletzt. 6% haben chronische Schmerzen und nur 12% hatten noch nie irgendwas. Das ist ja doch relativ wenig. Wie würdest du das so einschätzen? Ist das repräsentativ?
Ja, das ist schon repräsentativ. Man muss natürlich immer sehen, welche Gruppe befragst du. Ne? Also befragst du jetzt Leute, die jetzt sehr, sehr ambitioniert laufen?
Ja.
Befragen wir jetzt die Anfänger? Befragen wir jetzt einmal Ultraleute, die jetzt wirklich extrem hohe Belastungen haben? Aber das passt schon so in den Schnitt. Ne? Also es ist halt wirklich so, dass die Leute durchweg, sage ich mal so 50% von allen Läufern, wenn man sie befragen würde, gibt es so ein paar Studien, sagen, sie hatten mal eine Verletzung diesbezogen. Ne? Also diese 50% ist so ein bisschen so diese Marke. Jetzt muss man halt immer auch gucken, was heißt das? Ne? Ist jetzt 50% verletzt, heißt, ich habe eine akute Verletzung gehabt, weil ich jetzt, weiß ich, Muskelverletzung, ich bin wirklich gestürzt oder irgendwie sowas.
Ja.
Oder sind das eher so, ich sag mal so, langsam schleichender Beginn, wo sowas kommt. Das ist dann eigentlich zwar auch eine Erkrankung, aber eben nicht so als akut zu werden.
Genau. Ja.
Und da ist natürlich klar, dass wenn bestimmte Sachen steigen oder Umfänge steigen oder bestimmte Belastungspunkte gesetzt werden, dass dann auch solche Verletzungen oder Erkrankungen, ich würde es jetzt fast mal schon als Erkrankung nehmen, weil es meistens nämlich ein langer Prozess ist, um sich da in diese Verletzung reinzuarbeiten, dann ist das schon eine normale, mit 50% eine normale Zahl.
Ja.
Die ist aber sehr wichtig,
weil
du schon... Also die Leute, die schon mal verletzt waren, ja, also die auch wirklich mal eine Verletzung hatten, sind die, die auch häufig danach eben nochmal Probleme bekommen. Das heißt also, es ist schon klar, dass diese 10-12%, die jetzt noch nie was hatten, ja, denen freue ich mich natürlich, aber es sind natürlich, die größeren Zahlen sind die, die es bestätigen. Das heißt, die kommen dann eben wieder, weil sie entweder was Neues haben oder ob das Gleiche immer wieder auftritt.
Mhm. Ja. Also die kommen dann in diesen Teufelskreis aus wieder.
Die kommen in diesen Kreis und dann gilt es halt zu gucken, warum kommt das. Ne?
Ja.
Also immer die Grundsatzfrage, woher kommt dieser Schaden überhaupt?
Ja.
Ne? Also egal was es ist, auch bei akuten Sachen muss man manchmal hinterfragen, ist das jetzt, weil es wirklich ein Unfall war, oder ist das einfach eine Dauermechanik, die ich irgendwie mir angeeignet habe über Jahre? Ne?
Ja. Ja, ich würde sagen, dann fangen wir vielleicht auch gleich mal mit der größten Frage wahrscheinlich an heute. Genauso ist es ja. Es gibt Personen, die irgendwie nie verletzt scheinen, teilweise vielleicht sogar Ultraläufe stemmen und nie unter krasseren Leiden leiden, sage ich es jetzt mal. Und dann haben wir Personen, die vielleicht nur 30 Wochenkilometer machen, aber ständig verletzt sind oder halt dann auch in diesen Teufelskreis aus Wiederverletzung geraten. Gibt es da eine Antwort überhaupt, warum manche LäuferInnen immer wieder verletzt sind und andere scheinbar ja unzerstörbar sind?
Ja, das ist schwierig. Diese Unzerstörbarkeit, die man sich da so vorstellt, das ist schon richtig. Die Wahrnehmung ist manchmal so, aber so ist es ja nicht. Ne? Also, sondern diese Unzerstörbarkeit, die muss man sich wirklich erarbeiten. Ja, und dieses Gefühl, unverletzbar zu sein, in Anführungsstrichen, das ist wirklich harte Arbeit. Und häufig liegt es wirklich häufig an einem selbst, muss man sagen, dass bestimmte Sachen eben, dass der Anspruch zu hoch ist in manchen Bereichen, zu schnell etwas zu erreichen. Ja, das heißt, wenn wir jetzt einen Läufer haben, der ambitioniert gern laufen will, aber jetzt keine großen Ziele hat im Sinne von wegen, ich muss diese eine Zeit da laufen, ja, dann sind das die angenehmeren, auch für den Körper, fürs Körperbewusstsein angenehmeren, als die jetzt wirklich ganz hart auf etwas zuarbeiten und vielleicht manchmal die Warnsignale oder auch ihre falsch angelernten Techniken oder ähnliches eben dann wirklich, sag mal, einfach so ausreizend, dass es zu einer Verletzung kommt.
Ja.
Also das gibt schon die Leute, die wirklich, sag mal, diese 12% sind da, aber es kostet viel Zeit und es hat auch nicht viel mit Veranlagung zu tun.
Genau, ja, das ist ja eine Frage.
Genau, ja, das ist ja Genetik. Nein, das ist eigentlich nicht. Wenn man das so ein bisschen betrachtet, ist es also, erst Genetik hat eine Bedeutung. Ja, also es gibt ja bestimmte Leute, das sieht man ja auch selber, die sind dann halt von vornherein absolut beweglich und können sich dehnen ohne Ende. Und ja, ich komme da nicht mal mit dem Finger auf den Fußboden. Ja. Das sind sicherlich, sage ich mal, ein kleines Puzzleteil, aber das ist nicht entscheidend. Also nicht alle, die jetzt zum Beispiel Topläufer sind, haben jetzt eine hervorragende Genetik, ja, wo man sagt, das ist einfach klar, der hat ja die Voraussetzung.
Ja.
Nee, sondern es ist einfach wirklich die strikte Arbeit daran. Ja, und wenn man wirklich ein bestimmtes Ziel hat, lange zu laufen, dann muss man auch lange investieren. Und dann kommt man auch gesund durch. Also es gibt schon auch Läufer, die wahrscheinlich ihr Leben lang gesund durchkommen. Das gibt es wirklich. Ja. Aber natürlich gibt es jetzt den, sag mal, den Fall, wo es von außen auf einen trifft. Das ist natürlich unvorbereitet, das kann man nicht so werten. Aber alle, die, sag mal, wirklich kontinuierlich was machen, die haben das fast immer selber ein bisschen in der Hand.
Ja, also man kann eigentlich sagen, je länger jemand dran ist und je länger auch der Erfahrungsschatz ist, vielleicht auf den die Person zurückblickt, desto besser wirkt sich das auf die
Freiheit. Ja, vor allem ist es, wie gehe ich damit um, wenn ich verletzt bin. Ja. Also diese Erfahrung, halt, dass man das gemacht hat, ist ja auf der einen Seite ein wichtiger Punkt. Ja, das heißt, also aus einer Verletzung heraus kann man auch Motivation und andere Sachen schöpfen. Das heißt, es ist jetzt nicht immer eine gefühlte Niederlage, ja. Auch wenn mal eine Saison ausfällt oder wenn man mal ein Event nicht teilnehmen kann. Beim Spitzensportler vielleicht nochmal ein bisschen Katastrophe, wenn es wirklich ein Riesenevent ist. Auf der anderen Seite, wenn man dann die Sportler befragt, ist es immer so, dass sie sich trotzdem nach der Verletzung, wenn sie sich aufgerappelt haben, sagen, sie wollen das eigentlich nicht missen. Ja, das ist erstaunlich. Ja, weil sie eben doch eine bestimmte Bewertung haben und sie holen irgendwas Positives daraus. Ja. Ich versuche immer, das Positive aus so einer Verletzung oder aus so einem langen Prozess irgendwie rauszuholen und zu sehen, okay, es gibt halt hier ein Belastungsproblem, es gibt ein Technikproblem, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Und dann gehen die Leute auch meistens danach besser damit um.
Okay, also ganz wichtig, was daraus lernen und nicht sich immer wieder gegen dieselbe Wand fahren.
So ja, genau so ist es. Und vor allem ist es dann, wenn halt wirklich was passiert, geht es vor allem darum, dass die Leute nicht zu schnell zu viel wieder wollen. Mhm. Sie kehren einfach zu schnell zurück zu ihrem alten Muster und denken, okay, ich hatte jetzt meinetwegen wirklich mal 8 Wochen eine richtige Erkrankung oder ich meine auch eine Erkältung oder Grippe, die zähle ich jetzt mal dazu. Dann muss man das akzeptieren und dann muss man eben dem Körper auch dann trotzdem die Zeit lassen, wieder auf dieses Level zu kommen. Und ja, auch Alter und alles spielt ihm auch eine Rolle. Ja? Und wenn man mit 30 gelaufen ist und die 10 Kilometer in der 32 gelaufen ist, dann ist es hervorragend.
Ja.
Und wenn es dann mit 45 halt nur noch 45 Minuten sind, was ja immer noch akzeptabel
ist,
ja, dann ist das keine Schande. Ja? Ja. Also, aber man muss es akzeptieren. Ne? Ja. Und man muss in seinem Bereich bleiben, wo ich sage, man kann sich gut vergleichen und muss nicht zu ambitioniert sein, um den Körper nicht wirklich zu schinden. Mhm. Ja.
Also man merkt schon direkt, das Mentale ist auch ganz wichtig bei dem Ganzen.
Auf jeden Fall. Also Mentale ist wirklich, das hat man ja jahrelang so ein bisschen auch mit unterschätzt. Ne? Und jeder kennt ja so seine Läufergruppen. Es gibt den, ich sag mal, Ambitionierten, der also wirklich Vollgas, ne, und das auch gut macht, ja. Ich sag jetzt mal, ihr hattet ja Paul hier, ja. Paul ist ja wirklich ein ambitionierter und auch ein hochklassiger Läufer. Jetzt kann man sich das aber nicht, wenn man sich das anguckt, dann kriegt man ja fast schon Depressionen, weil man selber so wenig läuft. Aber das ist es eben nicht. Der trainiert eben einfach wirklich kontinuierlich über Jahre und hat sich das erarbeitet und kann dann auch sowas machen. Deswegen einer, der anfängt oder der im Mittelmaß, sag mal, läuft oder für ihn ja im Maximum läuft vielleicht sogar, dann ist das eben so. Ja, ja, das muss man eben akzeptieren. Und wenn man halt ein guter und sehr guter Läufer nachher ist und auch Ambitionen hat, dann ist das eben sein Bereich, ja. Und das darf man nicht verwechseln und darf sich auch nicht vergleichen. Ja. Also dieses Zeitenrennen und nach Tabelle und nach Zeit gehen, das verstehe ich. Aber ich bin zum Beispiel eher einer, der nach Gefühl läuft.
Ja.
Ja, das ist für mich viel wichtiger zu horchen, was passiert da gerade, ja. Mhm. Und dann, wenn man das macht, dann glaube ich, kommt man besser durch solche Zeiten durch, wenn man sagt, okay, ich muss das nicht erzwingen.
Ja.
Ja, und das ist eben mental ganz wichtig. Ja.
Total, ja.
Es hilft mir nicht, dass, wenn ich krank bin, sage danach, ich muss heute laufen. Nee, musste gar nicht. Ja. Der Körper sagt ja indirekt vielleicht schon. Vielleicht ist das auch ein Zeichen, dass es eben jetzt ein Tick zu viel ist.
Mhm.
Das muss man vielleicht mal hinterfragen. Ja. Mhm.
Ja, dann lass uns da gern auch mal reingehen in vielleicht die größten Ursachen aus sportmedizinischer Sicht für Laufverletzungen. Mhm. Du hast jetzt schon gesagt, zu viel wollen vielleicht ist was. Mangelnde Kommunikation zwischen einem selbst und dem eigenen Körper ist scheinbar auch was. Mhm. Was gibt es da noch so? Was begegnet dir so im Alltag?
Naja, vor allem ist es wirklich, dass der Fokus manchmal vielleicht zu sehr auf dem Laufen gelegt wird, ne? Also auf das Laufen an sich. Ich glaube, dass man schon davon profitiert, also einmal von der Psyche sowieso, aber auch mal den Rand verlässt und mal was macht, also Krafttraining und bestimmte Nebentätigkeiten, sage ich es mal jetzt. Ja? Also wir hatten ja kurz schon mal angesprochen, dass man sagt, vielleicht rudern oder mal ein Fahrrad oder mal mit einzubauen, weil das ist eine ganz wichtige Komponente, weil du natürlich auch mal eine andere Muskulatur anstrengst, ja, oder mal ein ganz anderes Belastungsprofil hast. Es geht nicht darum, dass man dann dauerhaft Fahrrad fährt, weil natürlich die Muskulatur sich dann anpasst und sowas, darum geht es nicht, aber um mal einen Ausgleich zu haben, dann ist das für den Körper und für den Kopf absolut wichtig. Ja, und damit kann man viel erzielen. Und vor allem ist es halt bei fast allen, ich muss sagen, bei fast allen Verletzungen, die wir so haben, gerade diese läuferspezifischen Sachen, Kniescheibe, also Patellasehne, ne, und Läuferknie, wie man immer sagt, oder Plantarsehne, die sind ja alle aus dem gleichen Formkreis, so aus der Richtung. Das ist in der Regel immer eine Art von Überbelastung durch fehlende Regeneration und zu viel Wollen. Ja, und die Technik, die dann da auch häufig nochmal eine Rolle spielt, die ist zwar wichtig, aber die Technik hat halt viel damit zu tun, dass wir insuffizient in bestimmten Bereichen sind.
Okay.
Und wenn wir natürlich versuchen, eine gute Technik zu haben und wir sind muskulär eben nicht gut ausgebildet, ja, vor allem also Rumpf und Hüfte ist halt einfach ein absolut wichtiger Bereich, weil daraus resultieren eben bestimmte Verletzungen oder auch bestimmte Erkrankungen. Und deswegen gucken wir eben eher so auf bestimmte Achsformen zum Beispiel, ne? Wie steht der, wie läuft der und sowas. Ne? Und das sind einfach so wichtige Komponenten. Das heißt, der Muskelstatus ist extrem wichtig.
Mhm.
Und dann ist es eben mal gut, auf was anderes zurückzugreifen und nicht nur auf das Laufen. Weil vielleicht verstärkt sich das da sogar.
Ah ja, verstehe. Ja.
Und eine Technik heißt noch lange nicht, dass wenn jemand eine schöne Technik hat, ja, das ist vielleicht, weiß man es auch aus eigener Erfahrung, also wenn ich laufe, habe ich das Gefühl, so nach 10, 15 Kilometer haue ich mir mit dem rechten Fuß jedes Mal gegen die Wade. Ja, also da denke ich mir jedes Mal, was machst du da eigentlich? Und dann sehe ich sogar richtige Striche da, wo ich denke, wie kann das sein? Aber das ist halt auch ein gutes Beispiel, weil man wird halt mit der Dauer oder mit der Geschwindigkeit, mit dem Müdewerden, wird man unsauber.
Mhm.
Und dieses unsaubere Laufen, das macht natürlich dann auch ein ganz anderes Laufbild und das kann natürlich auch dann Verletzungen provozieren. Das heißt also, jemand, der gut in der Ausdauer ist, der eine gute Muskulatur hat, der das gut kompensieren kann, der wird eben auch auf längere Strecken und auch mit größerer Geschwindigkeit viel sauberer laufen.
Mhm.
Und das sind natürlich dann, da merkt man es halt auch mal selber, ne?
Stimmt.
Dass eben diese Müdigkeit, die man hat, eben auch, sag ich mal, eben noch ein Zeichen ist von nicht guter Ausdauer oder noch nicht gut ausreichend für diese Strecke.
Ja.
Und das muss man akzeptieren.
Ja.
Auch die Zeit muss man sich nehmen.
Voll, sehr wichtig an der Stelle, ja, das sich auch dann einzugestehen. Also Belastungsmanagement ist auf jeden Fall ein ganz großer Punkt scheinbar und dann eben auch am Körper selber, ne, dass bestimmte Partien vielleicht nicht ganz so ausgebildet sind oder und vielleicht verkümmern auch, weil wir immer dieselben Bewegungsmuster haben.
Ja, das ist ja bei den Untersuchungen manchmal, denn man sieht ja die Steifigkeit förmlich, ne? Also leider sind ja so die Läufer und auch die, ich sag mal so Radfahrer auch so ähnlich, wir sind halt schlecht in der hinteren Gruppe, also hintere Oberschenkel, Wade und so sind wir immer schlecht, obwohl wir sie eigentlich massiv belasten und eigentlich auch brauchen, ja. Und ich versuche das dann immer so ein bisschen über Physik oder über ein bisschen näher zu bringen, ne? Das heißt also, wenn du eine Dehnung eben nicht gerne machst, ja, das verstehe ich ja, weil es so dieses Nachbearbeiten nach einer Belastung oder sowas, das ist etwas, was aufwendig ist, was jetzt vielleicht nicht den direkten Effekt einer körperlichen Belastung irgendwie entspricht, ne? Aber man kann das so super einbauen, ja, in seinen Tagesablauf. Und das sind ja Übungen, die wir vielleicht nochmal besprechen, wo man sagt, okay, das kann man ja mal machen. Oder wenn ich nach dem Laufen mich dann meinetwegen abends hinsetze, dann wird nachgearbeitet. Ja, dann mache ich halt Dehnung oder mache irgendwas vorm Fernseher, ist völlig egal. Und wenn man dann halt mal einfach nur rechnet und sagt, okay, du nimmst dich als Kopie und du läufst halt und du kannst deine Schrittlänge um einen Schritt, sage ich mal, zum Beispiel verlängern, weil du besser aufgedehnt bist, die Muskulatur elastischer wird. Und ihr rennt beide mit der gleichen Geschwindigkeit los. Dann kannst du dir ungefähr ausrechnen bei 100 Metern, wie weit du selbst dann in dem Moment vorne bist, ja, wo du mit der gleichen Anstrengung läufst, ne?
Ja.
Weil du die Schrittlänge zum Beispiel verlängert hast. Ne?
Ja.
Also es gibt ja so ein paar, das sind jetzt so im Spitzenbereich, ne, wo es halt auch um Schrittlänge geht.
Ja.
Ne? Wenn man ansonsten so in dem Hobbybereich sieht, sind ja meistens die Schrittlängen zu lang, in Anführungsstrichen.
Genau.
Ja. Und man wünscht sie sich dann immer ein bisschen kürzer, ja, dass sie einfach nicht, dass man höhere Frequenzen hat und nicht in diesen langen Lauf kommt, ne?
Ja.
Weil dann wird es unsauber.
Ja.
Ja, und das ist das, was man halt an Technik und so gut lernen kann.
Ja, ja, auf die Lauftechnik wollen wir ja auch noch eingehen. Da bin ich schon gespannt auf deine Tipps, weil das natürlich auch unsere HobbyläuferInnen da draußen bestimmt brennend interessiert, was sie da noch optimieren können, nenne ich jetzt mal. Bei den wiederkehrenden Verletzungen, siehst du da auch irgendwelche Trends oder Muster, dass irgendwas immer wieder
wiederkehrt? Ja, es gibt, also ich sag mal, die Klassiker sind natürlich Patellaspitzensyndrom, sag ich mal, also alles der, ich sage mal so, ich bezeichne mal eher als vorderer Kniegelenkschmerz. Ja? Also das ist halt, das wird jetzt so ein bisschen getriggert, aber vielleicht auch ein bisschen durch die Schuhe bei manchen Sachen, weil wir kommen ja bestimmt auf den Carbon-Schuh noch mal ein bisschen zu sprechen.
Ja,
wenn man Probleme mit dem Knie bekommt, ist es nicht immer das Knie an sich, wo man sagt, das ist eigentlich die Ursache. Natürlich sehe ich die Leute und dann geht es erstmal darum zu gucken, ist das wirklich ein Knieschaden, den man jetzt parallel dazu erlitten hat? Also ist das jetzt ein Knorpelschaden oder ist das Meniskus oder irgendwas, was da vielleicht eine Rolle spielt. Häufig ist es so, dass wir dann nichts finden. Das heißt, wir machen einen MRT zum Beispiel, gucken mal, dann sieht man, oh, da ist ja gar nichts. Dann sind sie meistens erst enttäuscht, weil sie sagen, ich habe aber so eine Knieschmerzen. So, und dann geht es natürlich darum zu gucken. Ja, und da verstehe ich auch, dass dann manchmal der Frust da ist, weil natürlich das nicht immer auch ärztlich, sage ich mal so, in dem Fokus steht, wo man dann sagt, naja, dann lesen Sie sich einen MRT-Befund durch und sagen, da ist nichts, jetzt können Sie, machen Sie mal weiter, ja, oder hören Sie mal ganz mit dem Sport auf. Ne? Ja. Also das ist so diese Standardantworten, die mich ja auch dann ärgern, sage ich ja. Weil es gilt natürlich schon, dann ein bisschen akribischer nachzugucken und zu forschen, woher kommt das. Ne? Ist das jetzt ein Problem zum Beispiel wirklich aus der Hüfte? Und das ist es wirklich häufig, muss man sagen, dass bestimmte Beweglichkeiten, ne, also Rotationen nicht gut durchgeführt werden können, dass der Gesäßmuskel schlecht trainiert ist, der Hüftbeuger schlecht trainiert ist. Und wenn das System oben schwach ist, dann wird das immer aufs Knie abgeleitet. Das heißt also, die Beschwerden fangen ganz woanders an und machen dann halt das Problem zum Beispiel am Kniegelenk. Ne? Ja. Also sieht, man knickt dann ein, man sieht ja manchmal die Leute auch so laufen. Und dann denke ich mir, wow, okay, der knickt da so ein. Das heißt, der macht so ein richtiges X-Bein. Und dann kann man sich die Zugverhältnisse, wenn man sich die anguckt, kann man das super sehen, ja, dass die Kniescheibe einfach tendenziell nach außen möchte. Ne? Mhm. Und damit ziehst du natürlich an bestimmten Strukturen, die einfach nachher wehtun müssen. Ja? Mhm. Oder wenn du ein klassischer O-Beinläufer bist, ja, du hast nun mal dieses O-Bein, dann ist klar, dass die Innenseite häufig komprimiert wird und außen wird gezogen. Ne? Das ist einfach statisch gesehen, müsste die Linie eigentlich in der Mitte laufen, macht sie aber nicht. Mhm. Das ist ja prinzipiell alles nicht schlimm. Man muss es nur im Hinterkopf haben und sagen, okay, wie gehe ich jetzt daran, um das, sag ich mal, zu vermeiden oder wie kann ich es minimieren?
Ja.
Ne? Und ob das jetzt eine spezielle Schuhform ist, wenn jemand sehr stark proniert, oder ist das ein Schuh, der ein Neutralschuh ist, der nachher mit einer Einlegesohle bearbeitet wird, zum Beispiel, kann man alles machen. Häufig ist aber der Fokus dann zum Anfang, sag ich mal, von den Kollegen, muss man manchmal sagen, guckt man eher auf die Füße und sagt immer, ja, da müsste es so und so sein, aber das ist vielleicht gar nicht das Problem, ja, weil das ist dann unten das Problem, ja, das kommt aber viel, viel höher. Also in der Zusammenfassung ist eigentlich so, das überwiegende Problem liegt in der muskulären Schwäche, die wir haben.
Okay.
Und das steigert sich dann mit der Zeit und das macht nachher die Probleme in der Verletzungsanfälligkeit.
Ja, ja, hast du, glaube ich, ganz gut beschrieben, da irgendwie den Teufelskreis. Auch gerade dieses, dass man dann selber natürlich auch anfängt, nach den Ursachen zu suchen. Aber man braucht oft halt auch die Hilfe von außen, um die eigentliche Ursache zu ermitteln. Das ist
genau.
Nicht so leicht.
Ja, das ist nicht so leicht. Und ich verstehe auch den Frust, den manche denn entwickeln, ne? Weil man natürlich, ich sehe es ja auch, dann im dritte, vierte Arzt. Und ich will jetzt auch nicht sagen, dass wir immer alle sehen. Ja, das will ich auch nicht sagen. Aber es ist halt manchmal so, dass es besser ist, man guckt sich das System im Ganzen an. Ne? Und natürlich sage ich, dann bringen Sie mal Ihre Laufschuhe mit, wir gucken mal, wie die aussehen. Aber ich will jetzt nicht den neuen Schuh haben, den Sie mir gerade gekauft haben, sondern ich will den alten sehen, ja. Das sind so, aber ich sehe mich ja auch, sage ich mal, in der Rolle, dass ich gerade auch den Anfängern zum einen, aber auch dem Ambitionierten irgendwo sagen kann, in seinem Bereich, wo kann ich ihm helfen? Ja? Wenn das denn so stark eingeschliffen ist, ne? Also wenn du jetzt schon einen Läufer hast, der schon über Jahrzehnte läuft, ja, dann würden natürlich manche Sachen werden schwer. Ne? Die haben sich dann so doll eingeschliffen, deswegen liegt mein Fokus auch wirklich bei denen, die jetzt so ambitioniert wollen oder mal mehr wollen oder auch wieder anfangen. Ja? Da ist es, sage ich mal, denen so ein bisschen die Hilfe zu geben, zu sagen, einmal ein bisschen weniger, ja, mhm, oder mal ein bisschen kontrollierter laufen oder mal ganz bewusst gucken, ne, wo, oder mal ein Tagebuch zu führen. Ja, das hat man früher, war das im Leistungssport ja gang und gäbe, dass man so eine Art Tagebuch führt, was für mich zum Beispiel total super ist, wenn die mir sagen, wann tritt das auf? Ist das jetzt morgens?
Stimmt.
Ist das jetzt nach dem Laufen? Oder wenn ich frage, manchmal ist es auch dann, nee, es fängt erst so nach 5 Kilometern an, dann ist das schon auch für mich, sage ich mal, ein wichtiger Hinweis zu wissen, hat das jetzt mit Ermüdung zu tun? Ist das vielleicht von vornherein ein Problem? Läuft der, also müsst immer aufzuschreiben, wo laufe ich auch. Also es gibt so viel, ist so vielschichtig. Ne? Laufe ich immer auf dem gleichen Grund? Bin ich ein absoluter Asphaltläufer? Oder ändere ich auch mal meinen Untergrund zum Beispiel? Ne?
Ja.
Weil diese Trainingsformen, die sind ja die nachher dir helfen, halt auf bestimmte Umgebungen umzugehen. Ne? Gerade wenn du nachher in den Wettkampf gehen möchtest.
Total, ja. Also Datensammeln hilft auf jeden Fall.
Datensammeln ist wirklich uns selber. Genau, und wir machen es ja eigentlich auch mit allen möglichen Handys und so.
Oh ja.
Aber es wäre schön, wenn man das halt mal so ein bisschen so ein Tagebuch aufführt. Wie oft bin ich krank? Was ist es? Das einfach auch einem selbst hilft, ein bisschen zu gucken, wo liegt meine Schwäche.
Mhm. Ne? Weil du gerade auch AnfängerInnen und Ambitionierte angesprochen hast, landet eine dieser beiden Gruppen häufiger bei dir? Kann man das so sagen, dass sich AnfängerInnen öfter verletzen? Oder ist es eigentlich andersrum?
Ja, da gibt es ganz interessante Untersuchungen. Also es ist eigentlich so, ja, wenn man das also von den Laufstunden sieht, ne, dann nehmen wir mal 1000 Laufstunden, dann ist der Anfänger zum Anfang der sich am häufigsten verletzt, weil er sich meistens zu viel zumutet, und, sag ich mal, vielleicht zu schnell die Umfänge steigert oder, sag mal, eine bestimmte Zeit haben möchte oder irgendwie so in die Richtung geht. Ne? Und auch in dem Anfangsprozess ist, wo der Körper sich noch überhaupt nicht adaptiert hat. Das heißt, es geht ja immer darum, bei dem Training halt nicht nur einen Reiz zu setzen, sondern dass danach auch die entsprechende Regeneration erfolgt, dass die Sehne und der Muskel sich erstmal anpassen. Und das dauert halt eine ganze Zeit sogar. Ne? Dann haben wir einen Bereich, wo der ambitionierte Läufer ist, der aber eher so als Freizeitläufer ambitioniert zu sehen ist. Das ist eigentlich der Ideale, ja, weil der ist eigentlich dann schon so in seinem Flow, dass er halt schon bestimmte Trainingssachen hat. Der verletzt sich relativ wenig, muss man sagen. Gefühlt ist es dann so, klar, dann kommen so die, also Langstrecke bis Marathon, sage ich mal, geht so in den Bereich, da muss man so ein bisschen schauen, weil da es nachher wieder einen Peak gibt. Bei den Marathon- und Ultraläufern ist es dann so, dass einfach die Belastung an sich eben extrem ist.
Ja.
Ja? Der Vorteil bei den Leuten ist halt aber, sie haben eine extrem lange Vorbereitungszeit und nehmen sich in der Regel auch lange Zeit dafür. Und dann hängt wieder viel davon ab, wie oft mache ich meinen Wettkampf oder wie oft habe ich meinen Höhepunkt, wo ich eben wirklich so einen Peak setze. Ja? Weil dieser Peak ist halt eine Maximalbelastung, egal wo, in welchem Bereich man ist. Ob nur ein Leistungssport oder ob man nur ein ambitionierter Läufer ist oder auch Anfänger möchte Wettkämpfe machen. Da ist es halt so, dass man genau diesen Peak eben nimmt, weil das ein Extremreiz ist, muss man darauf auch danach reagieren und sagen, sich die Zeit zu lassen. Es hilft nicht, 10 Wettkämpfe zu machen in einem Jahr, ja, und zu sagen, sondern ich brauche danach die Zeit. Ja, deswegen ist ja dieses klassische Periodisierung, also auch im Leistungssport zu sagen, ich habe meinetwegen jetzt einen Höhepunkt und nehme mir diesen einen und bereite mich darauf vor und kann natürlich vorher Läufe machen und mache auch vielleicht da so kleinere Sachen, aber eben nicht 5 auf einmal. Ja, man kann auch mit 10 Läufen gut durchkommen, aber es geht halt, wenn es schlecht vorbereitet, reichen auch schon 4, um sag ich mal, eher was Negatives zu kreieren und keinen Fortschritt. Ne?
Okay, also kann man an der Stelle schon festhalten, dass eigentlich die Wettkampfanzahl nicht das Problem ist, sondern eigentlich, wie man dann die Regeneration danach gestaltet.
Genau.
Wie hoch das Load-Management in der Vorbereitung ist. Aber eigentlich könnte man schon mehrere Wettkämpfe problemlos absolvieren, wenn man sich danach auch um sich sorgt.
Ja, genau, weil dieser Wettkampf ist eben ein Peak. Ne? Also du machst ja diese Wettkampfleistung, die machst du ja im Training selten. Ja, du wirst ja nicht versuchen, ans Maximum zu kommen. Ja? Und deswegen muss man das verstehen, dass das eben für den Körper in dem Moment eine extrem Belastung, maximale Belastung ist. Und dann braucht er aber auch die Zeit danach zu kompensieren. Ja. Ja? Und dann geht es im Leistungssport, je trainierter man ist, umso eher kann man vielleicht auch schneller kompensieren. Und dann hängt es aber auch wieder davon ab, welche Strecken mache ich. Mache ich jetzt nur 5 Kilometer als Wettkämpfe, dann ist es vielleicht so, dass ich mich schneller regeneriere, logischerweise.
Stimmt, ja.
Mache ich aber einen Marathon oder habe einen Ultralauf, dann ist Ultra natürlich schon extrem.
Ja.
Und die jetzt zum Beispiel im Ultralauf sich verletzen oder auch wirklich mal ausscheiden, das sind ja die wenigsten Läufer, die in einem Lauf ausscheiden.
Stimmt.
Ja, das ist ja sehr, sehr selten eigentlich, ne? Aber beim Ultra ist es eben so, dass die ausscheiden, sind die am wenigsten trainiert haben. Das muss man eben ehrlicherweise sagen. Sie haben sich auf diese lange Strecke in der Regel nicht ausreichend vorbereitet. Mhm. Also wenn sie jetzt einen Marathonläufer hast und der macht halt nur einen Umfang von 60 Kilometern in der Woche, dann ist das zu wenig.
Ja.
Das heißt, der hat schon alleine dadurch, dass er zu wenig macht, hat er eine 60% höhere Wahrscheinlichkeit, sich zu verletzen.
Okay.
Das heißt, es gibt also schon eindeutige Zusammenhänge zu diesem Aufwand, den ich betreiben muss, damit ich nachher in diese Leistung gehen kann.
Okay, also die Vorbereitung vorher sollte nicht zu wenig sein und die Regeneration danach sollte nicht zu wenig sein.
Genau. Also die Regeneration ist das, was wirklich im Nachgang nachher dem so eine Art Hyperkompensation bringt. Das heißt, der Körper muss sich anpassen, nicht nur jetzt kardial oder muskulär. Vor allem haben die Leute ja, wenn wir diese Verletzungen da sehen, überwiegend an dem Sehnenmuskelansatz Probleme. Ne? Also diese vordere Kniegelenkschmerz, Plantarsehne, ne? Oder diese Scheinsblinds, die man hat. Das sind ja immer so die Übergänge. Und da haben wir halt ein Material oder ein Gewebe, was halt auch nicht gut durchblutet ist. Ja? Das heißt, es braucht einfach seine Zeit und der Muskel kann sich vielleicht ein bisschen schneller regenerieren. Aber dieser Übergang und diese Kraft, die darauf gebracht wird, da braucht die Sehne lange.
Ja. Ja.
Und da kann man halt auch nicht groß tricksen. Ja, da ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich nehme jetzt mal das eine ein oder mache irgendwas, sondern da geht es vor allem um Dehnung und um Nachbehandlung.
Okay. Ja, auf das Belastungsmanagement wollen wir ja gleich auch noch mal ein bisschen tiefer eingehen. Lass uns vielleicht erstmal die Hardware angucken, wenn ich so nennen darf. Also einmal die Ausrüstung, aber auch das, was wir selber körperlich mitbringen. Mhm. Du hast ja auch schon angesprochen, dass es da, also das Dysbalancen, ne, Ungleichgewichte, die wir durch vielleicht mangelnden Krafttraining und so selbst hervorrufen, eine große Rolle spielen in der im Verletzungsrisiko. Was genau für Disbalancen siehst du da häufig? Was ist oft der Grund, der dann am Ende zu der Laufverletzung führt?
Ich habe schon so kurz angedeutet, also beim Läufer vor allem ist es die rückseitige Oberschenkelseite, genau. Muss man sagen, ja, wir sind sehr fokussiert, auch wenn die Leute ins Kraftstudio gehen, ja, dann, oder das mal so fragt, dann werden halt oft Beinpressen und Squats und alles Mögliche gemacht. Das sind ja alles ideale Übungen. Das sind aber alles Übungen, die ja nur den vorderen Oberschenkelbereich trainieren. Ja. Ja. Das heißt also, was wir vor allem brauchen, ist eine exzentrische Übung, gerade der Wadenmuskulatur und der rückseitigen, der Ischiokoralmuskulatur. Also es ist halt wirklich der ganze hintere Oberschenkel und Unterschenkel sind extrem wichtig. Mhm. Weil was passiert, wenn die Hüfte vorne, also wenn die Hüfte nicht gut läuft, ne, oder das Bein an sich nicht gut läuft, ist halt, wenn wir eine Schwäche entwickeln, dann verlagern wir unseren Schwerpunkt nach vorne. Das heißt also, wir kommen in diesen Vorwärtsgang, wo wir unseren Schwerpunkt weit vor dem Fuß, auch vor unserer Körpermitte bringen. Ja. Das heißt also, wir haben ein mehr stauchendes Ereignis. Das heißt, wir drücken mehr rauf, wir müssen mehr abfangen, wir müssen mehr vertikale Kraft bringen, damit wir uns hoch abdrücken können. Und das hat natürlich dann wiederum Folgen auf die entsprechenden Knie und vor allem auf Sprunggelenk oder Achillessehne. Ja, und das ist halt etwas, was mit der Schwäche dann einfach kommt. Wir haben keine sauberen Laufgang mehr, ne? Wir machen zu lange Schritte und das ist genau das, was nachher in der Kompensation dazu führt, dass ein System irgendwann nachgibt. Mhm. Ja, und da hilft dann auch nicht der Schuh oder sowas, ne? Der dann vielleicht ein unterstützendes Mittel ist, aber der Schuh ist halt, ist kein medizinisches Gerät, sondern er unterstützt uns bei bestimmten Sachen. Ne? Mhm. Und dann kann man natürlich bestimmte Sachen unterstützen. Also wenn jemand proniert und eine Fehlstellung hat, dann kann man mit dieser Pronation, mit echt einem Pronationsschuh ganz gut arbeiten, aber wenn ihr ein Normalläufer, ein Neutralläufer mit einem Pronationsschuh zum Beispiel laufen würde, würde sich eher einen Schaden machen.
Ja, auch
das
richtig.
Heißt, man muss eben wirklich gucken, also ich bin immer so hin und her gerissen bei den Laufberatungen, wenn man das jetzt so also in den Schuhläden sieht. Ne? Ja. Ich finde das gut, dass das gemacht wird, weil sie sich vor allem Mühe geben, das zu erläutern und zu sehen, dass es auch ein wichtiger Baustein ist. Dieser Schuh alleine ist es aber nicht. Ja, sondern man muss eben, und außerdem sehen sie die Leute ja, wenn sie den Schuh holen, in einem, ich sag mal, meistens euphorisierten Zustand. Ja, es gibt sie holen sich einen neuen Schuh und sind ja auch frisch und munter und alles, ne? Und sie laufen auf dem Laufband, dann ist das okay, aber sie laufen, die meisten sind Laufbänder gar nicht gewohnt. Also das Stimmt. heißt, sie laufen manchmal eher verkrampft auf einem Laufband, dann ist das auch kein schöner runder Lauf. Meistens zeigt sich es eben erst, wenn sie eine Weile eingelaufen sind.
Ja.
Deswegen finde ich das gut, dass man es macht und vor allem auch mal Messungen macht und sagt, wie ist denn mein Fußbild? Ne, habe ich von vornherein schon einen Knickfuß oder irgendwas? Das gibt es eben auch, was man halt vorher sehen muss.
Ja.
Und dann kann man auch bestimmte, sagen wir mal, bestimmte Schuhe gut adressieren. Aber die meisten Schuhe, sagen wir mal, in der Masse, wenn man sie so sieht, sind ja eigentlich gut. Ja. Ich glaube, heutzutage ist das jetzt nicht mehr, dass einer mit einem nicht gedämpften Schuh läuft oder sowas. Ja. Aber man sollte schon so ein paar Basics wissen, ja, dass wenn bestimmte Schmerzen und bestimmte Sachen eben auftreten, dass es eben auch mal am Schuh liegen kann oder ich eben falsch orientiert bin. Ja. Und dann ist es halt wichtig, bin ich jetzt ein Rückfußläufer, ein Vorfußläufer oder habe ich jetzt wirklich häufig Achillessehnenprobleme, dann muss ich halt eher eine Sprengung haben, die halt ein bisschen höher ist zum Beispiel. Ne. Es gibt ja so ein paar Sachen, die muss man eben wissen, weil damit die Belastung anders ist. Ja.
Ja, ja, ja.
Und dann hat man halt jetzt den Carbon-Schuh, weil es ja absolut gehypt wird bei manchen Leuten. Ne.
Ja.
Und das hat auch Vorteile. Ich würde ihn gar nicht ablehnen, weil er natürlich auch, was bringt natürlich, ja. Also gerade im Rennen, sagen wir mal, im Wettkampfbereich und sowas. Aber er hat halt auch Nachteile, weil er halt bestimmte Belastungen eigentlich, die Kraft geht ja nicht verloren, ne, wenn du läufst. Ja. Also jedenfalls nicht so einfach so, sondern sie wird dann verlagert. Das heißt, was du vorher am Knie Probleme hast, ja, wird beim Carbon-Schuh eher Richtung Sprunggelenk, eher Richtung Achillessehne, Mittelfuß gebracht. Ja.
Mhm.
Das heißt also, der vorher, sagen wir mal, bestimmte Probleme da hatte, der wird von einem Carbon-Schuh nicht profitieren, sondern der hat vielleicht sogar eher Probleme, dass er sich damit was einkauft. Ja.
Mhm.
Deswegen ist eigentlich ein Carbon-Schuh auch nicht für das Dauertraining gedacht. Ja,
ja,
das muss man ganz klar sagen. Und wenn man das machen möchte, wenn man sich damit super fühlt, dann muss man sich extrem viel Zeit nehmen, damit erstmal zurechtzukommen.
Ja.
Ja, also das ist, man braucht einfach einen Schuh, der eben komfortabel in die Langstrecken kommt, also wo du wirklich lange Einheiten machen kannst. Und da ist der Carbon-Schuh eigentlich nicht für gemacht.
Ja.
Das ist ist wirklich ein Wettkampfschuh, auch wenn er jetzt vielleicht anders immer so rüberkommt.
Ja, absolut wichtig.
Ja.
Hast du da häufiger Leute, die wirklich wegen dann, also wo der Carbon-Schuh dann der Ursprung
ist? Naja, sag mal so, sie suchen ihr Heil im Carbon-Schuh und suchen halt da. Und man merkt dann schon, dass es eigentlich gar nicht der Schuh an sich ist. Ne? Das haben wir schon. Und wenn wir natürlich, so Mittelfußfrakturen und so, also Ermüdungsbrüche zum Beispiel haben, ne, dann fragt man schon nach, was ist das für ein Schuh, was laufen sie da eigentlich? Ne? Und das ist halt aber schwer, weil manche Läufer erstaunlicherweise nicht wissen, zum Beispiel sind sie jetzt ein Vorfußläufer, Rückfuß oder was mache ich eigentlich? Ne? Das heißt, das sind die Fragen zum Beispiel, können sie manchmal gar nicht beantworten. Und dann weiß ich schon, okay, das Lauf ist schön, dass sie es machen, aber es fehlt einfach noch ein bisschen das Background-Wissen dafür. Ne? Und da würde man sich dann halt schon wünschen, dass man das halt ein bisschen, ich weiß, kann jetzt nicht die Verantwortung zu dem einzelnen Athleten da schicken oder zu dem Sportler. Ich freue mich ja, dass er es macht, ne? Aber vielleicht liegt es dann auch da am Handel oder ähnliches, dass man sich damit erstmal beschäftigt, was will ich eigentlich? Oder vielleicht ist es auch beim ersten Schuh nicht der richtige Schuh, wenn man angefangen hat zum Beispiel. Ja, und dann kann man nämlich auch sagen, ob so ein Schuh wirklich gut ist. Wenn ein Vorfußläufer, der wird halt anders belasten, den Schuh, als logischerweise ein ganz normaler Rückfußläufer.
Ja, ja.
Und wenn dann Leute kommen, ich habe eine Einlegesohle bekommen von meinem Orthopäden, naja, der wird, wenn der ein Vorfußläufer ist, mit einer Einlegesohle wenig zurechtkommen, weil du läufst auf dem Vorfuß, dann hat die ja gar keine Funktion.
Stimmt.
Ja?
Stimmt.
Das heißt, also die hat wenig Funktion. Ja? Mhm. Und dann gibt es dieses schöne Bild, wo damals am Marathon diese eine, weil ich weiß nicht, wer das war, wo die Einlegesohle sich halb aus dem Schuh verabschiedet hat. Ich weiß nicht, es gibt so ein Berliner Bild, glaube ich.
Ja.
Und dann war ja eine Riesendiskussion, was trägt der für Einlegesohlen. Ne? Ja. Und das ist dann interessant, auf was die Leute alles zurückgreifen. Natürlich, man greift sich was, wo man denkt, okay, das ist es jetzt. Ne? Aber ich glaube, dass gerade beim Ambitionierten und beim Anfänger, da ist viel eher im Training und in seinen, sag mal, in der Technik zu sehen, als beim sehr starken Läufer, der natürlich dann auf jedes Kleinste guckt und sagt, das ist es jetzt,
ja,
ne? Um dann nochmal ein paar Sekunden rauszuholen.
Aber prinzipiell würdest du schon empfehlen, halt, dass Leute dann eine Laufanalyse machen, um herauszufinden, was eigentlich
der Nein, das ist ganz wichtig, das sollte jetzt gar nicht falsch rüberkommen. Ja. Genau, ich finde schon, also es ist wichtig, dass die Leute da hingehen, dass man das auch gut macht, ja, und dass man sich das anschaut, und wenn dann zum Beispiel Beschwerden bleiben, ist es natürlich auch wichtig, dass man sich dann trotzdem orthopädisch oder irgendwie mal abklären lässt und sagt, Mensch, ich komme trotzdem nicht zurecht.
Ja.
Also für mich ist es immer so, ich kann immer gar nicht glauben, dass manche Leute sagen, sie können nicht laufen gehen oder sie würden nicht laufen gehen oder nee, ich darf nicht mehr laufen gehen. Das wird bei mir nie kommen, ja, weil ich glaube schon, das ist halt auch eine alte Weisheit, ja, es schlägt ja nicht die Strecke oder der Umfang deine Leistung und du kannst nicht, sondern es ist immer die Geschwindigkeit, wie du da rangehst. Also ich bin der Meinung, jeder kann Marathon laufen. Ob er das Ding geht oder krabbelt, mir völlig egal, aber er könnte es. Dieses Gefühl, dass es nicht geht, ist einfach falsch, ja. Sondern ich glaube, es geht immer daran, wie gehe ich damit um, also wie gehe ich daran. Ich setze mir dann ein Ziel, was eben unrealistisch ist, ja. Aber wenn ich jetzt loslaufe, ich glaube schon, dass ich die 42 Kilometer einfach gehen kann, so, Punkt.
Stimmt,
ja, und das muss man eben akzeptieren.
Ja.
Und wenn man das dann langsam umsetzt, dann kann man sich da langsam auch dran gewöhnen. Und der Körper hat die Chance, sich eben anzupassen.
Ja, ja.
Aber dieses, ich möchte es jetzt ganz schnell oder bin früher ganz schnell gelaufen, jetzt möchte ich es wieder machen, dieser Wiedereinstieg, das sind einfach so die prekären Sachen, weil man dann einfach zu schnell an die Leistungsgrenze kommt, die man eben nicht mehr hat.
Ja, ja.
Ja, und auch da gibt es halt Untersuchungen, wenn jemand seinen Umfang hat, ne, also seinen Leistungsumfang, und auf einmal steigert er ihn, weil er halt irgendwas erreichen will. Das ist genau der Fehler, dieses abrupte, zu schnelle Steigern.
Mhm.
Ja, da gibt es eine ganz interessante Gruppe, Aarhus-Gruppe, die hat das mal untersucht. Das heißt, wenn man in den letzten 30 Tagen, ja, diesen Umfang, den man da so hat, also die längste Strecke nimmt, dann sollte man sie nicht in den 30 Tagen danach nicht um 10% steigern.
Ja.
Also ungefähr die Richtung geht das ungefähr.
Studie habe ich auch gehört, ja.
Und das ist ganz interessant, ne, weil natürlich damit auch die Verletzungsrate extrem steigert.
Ja.
Ja, und typischerweise ist es der Mann, der häufiger darunter leidet. Ja? Männer sind geneigt dazu, einfach mehr, zu viel zu wollen, zu schnell und noch mehr Kraft und noch mehr. Ne?
Ja.
Das ist bei Frauen nicht so. Ja?
Ja.
Und was auch sehr interessant ist, muss ich mal sagen, weil es gibt auch noch andere Aspekte mit den Frauen und Männern, ja, einen Unterschied. Aber das sagt eben auch, wenn man jetzt zum Beispiel bestimmte Umfänge eben extrem steigert, weil man sagt, ich möchte jetzt halt, weiß ich nicht, von vorher 10 Kilometer gehe ich jetzt auf 15 oder auf weiß ich was, dann hast du auf einmal eine Risiko von 100%, dass du eine höhere Verletzungsrate hast. Ja?
Krass.
Das heißt, du brauchst einfach die Zeit.
Ja.
Ja, also das ist wirklich das A und O.
Okay, also du würdest schon sagen, Belastungsmanagement wäre dann meistens das Größere, woran man schraubt und gar nicht so sehr die Hardware, die wir jetzt schon ein
bisschen besprochen haben. Genau, die Hardware ist nett, ja?
Ja.
Das ist okay. Ich muss gucken, was bringe ich mit,
ja,
also meine eigene Hardware sozusagen, ne? Also was ist das, was für Dysbalancen habe ich muskulär, und da gilt es halt auch, das einmal durchzuchecken, ne? Und diese Startvoraussetzungen mit dem Schuh jetzt als Beispiel, der jetzt mein Normalschuh ist, und dann muss man die Diskrepanzen ausrechnen und gucken, wo liegt es jetzt wirklich dran.
Ja? Ja.
Aber es ist halt wirklich, es liegt meistens am Umfang, am Training, was ich mache, also was der Fehler ist.
Ja.
Zu schnell, zu viel wollen, keine gute Technik. Und die Technik leitet sich aber auch eher aus den Möglichkeiten ab. Ja?
Mhm.
Ich kann eben, wenn ich eine bestimmte Schwäche habe und einfach nicht stabil genug bin, kann ich keine gute Technik entwickeln.
Stimmt.
Ja? Das wird auf einem niedrigen Niveau vielleicht für kurze Zeit gehen, aber wenn man dann länger läuft und möchte, dann brauche ich einfach eine ausreichende Basis, um eine gute Technik zu haben.
Ja, ja.
Und deswegen freut man sich ja, wenn man die guten Läufer sieht, ne? Wenn ich so denke, meine Güte, wie kann man denn so laufen? Ja?
Ja.
Das ist ja gerade das Schöne, ja, wenn du siehst, boah, das sieht einfach mal ästhetisch aus. Ne? Ja. Also das ist was Schönes, wenn man das so sieht. Und das sieht man natürlich im Hobbybereich seltener, aber das ist halt, wie gesagt, nicht negativ, sondern das ist halt einfach unsere Schwäche, die wir haben.
Ja, voll. Ja.
Und deswegen habe ich auch meinen Respekt und freue mich, dass alle das machen. Und Laufen ist so schön einfach. Ja, man geht raus und macht das. Aber man hat halt auch ein bisschen Verantwortung für sich dann.
Ja. Hast du eigentlich die Erfahrung gemacht, dass sich auch zum Beispiel der Fußauftritt oder ja, so typische Lauftechnik Aspekte im Laufe des Läuferlebens verändern? Also dass Leute zum Beispiel, wenn sie dann irgendwann mal checken, hey, Krafttraining ist eine gute Sache, mhm, oder ich mache Crosstraining oder so, dass sich da auch Sachen von selbst verändern? Oder bleibt das, was man am Anfang hatte, eigentlich meistens schon so dieser Go-To, dieser intuitive Stil? Mhm.
Ändert sich schon, weil es kommt natürlich darauf an, was für ein Terrain benutzt du. Ne? Also es gibt ja viele, die jetzt mehr so diesen Trial-Lauf entdecken, was ja auch schön ist, ne? Und so ein bisschen ins Gelände gehen und auch mal viel öfter bergab laufen, als man es normalerweise machen würde. Als Stadtläufer, ja. Ich laufe ja fast gar nicht sowas. Ja.
Auch nicht.
Dann wirst du natürlich schon merken, dass dein Stil sich ändern muss. Ne? Du läufst anders. Ne? Du hast mehr Bergabphasen, du läufst mehr auf dem Vorfuß. Ne? Je schneller du laufen kannst, umso mehr läufst du auf dem Vorfuß. Es gibt ja Gründe, warum die Technik sich mit der Zeit dann verändert. Und ja, doch, das Alter spielt natürlich eine Rolle. Ja, du wirst dann nicht mehr ganz so dynamisch sein und läufst halt bequemer und dann wirst du immer eher auf dem Rückfuß laufen. Mhm. Ja? Gewicht spielt eine Rolle auch, ne, logischerweise. Und das hat natürlich dann schon auch ein Belastungsprofil. Also wenn du ein Vorfußläufer bist, hast du eben mehr Zug auf der Achillessehne, du hast mehr Zug auf der Wadenmuskulatur. Also alles, was rückwirkend, also wichtig ist, was ich ja schon gesagt habe, was eigentlich da unsere Schwäche ist.
Ja.
Die müssen wir eigentlich gut trainieren. Und wenn du ein Vorfußläufer bist, hast du eben eher vielleicht Probleme mit Scheinsplints oder Ähnlichem, weil du einfach die vorderen Strukturen und den Fuß mehr belastest.
Ja.
Das heißt also, und das ändert sich schon über die Zeit.
Mhm.
Ja, und der bequemere Läufer wird sich vielleicht eher von einem Vorfußläufer so ein bisschen zurückentwickeln auf einen Rückfußläufer. Es gibt ja immer wieder Studien, ist es jetzt gut, mehr auf dem Vorfuß oder auf dem Rückfuß zu laufen? Da weiß ich noch nicht so richtig. Also meine persönliche Antwort ist, mach es so, wie es dir gefällt und wie es dir passt. Ja, sich da rein zu quälen, das lohnt sich vielleicht bei ambitionierten und jungen Leuten, wo man sagt, man hat so die Möglichkeit. Wenn man aber schon lange läuft, würde ich diesen Stil nicht ändern.
Ja.
Sondern würde eher meinen Fokus auf das normale Laufen, wie ich es über Jahrzehnte gemacht habe, legen.
Ja.
Aber es ist schon echt ein Eingriff auch in die ganze Konstitution.
Ja, da bin ich auch voll bei dir. So dieses auf Krampf führt dann meistens ja auch nicht.
Nein, das führt dazu nicht. Und gerade so Achillessehne und Ähnliches, wenn man das so hat, ja, das, ich verstehe, dass man dann so die Lösung versucht darin, ne, dass man sagt, jetzt ändere ich mal komplett, aber ein Laufstil ändern ist schon echt ein erheblicher Eingriff in deinen natürlichen Gang, wie du es machst. Ja. Und deswegen sehe ich das ein bisschen mit Vorsicht.
Also wäre es dann die smartere Variante, sich zum Beispiel dann später im Alter, wenn man eher so auf den Rückfuß sich verlässt, dann einfach auch andere Schuhe zu holen, die
zum Beispiel
eher den Bedürfnissen auch entsprechen?
Ich würde eher dahin gehen und gucken, wie passt er mir. Er muss einfach von vornherein ja bequem sein, das ist Nummer eins.
Ja.
Ne? Es hilft dir nicht, wenn du dich da reinzwängst und sagst so. Und dann ist es natürlich wichtig in der Analyse, wie gesagt, wie läufst du wirklich? Ne? Und hast du halt zusätzliche orthopädische Sachen. Weil im Alter wird das so kommen, dass du da im Mittelfuß, der wird eben schwächer. Ne? Du wirst diese Stabilität nicht haben. Du wirst die ligamentäre Bandsituation wird sich ein bisschen aufweichen. Du wirst vielleicht näher zu einem Plattfuß neigen. Aber dafür haben wir ja heutzutage alle Möglichkeiten, das einigermaßen zu kompensieren.
Ja.
Auch sowohl von der Industrie an sich schon, der Schuhe, die sind ja wirklich sehr gut. Aber wie gesagt, eben dann gegebenenfalls auch mal orthopädisch.
Ja.
Ja.
Okay.
Und das kann man schon heutzutage so gut machen. Also ich habe einige so und die stören mich überhaupt gar nicht. Ne, das ist aber natürlich so, wenn ich da so ein Stullenbrett kriege und soll das dann auch einbauen, das ist eine Katastrophe. Ja, dann hast du in der Fessel, du hast keinen Fersenhalt mehr, dann kann ich verstehen, dass die Leute das wegschmeißen.
Ja.
Das ist halt leider so ein bisschen die Krux an der medizinischen Sache. Es gibt eben nicht immer gute Sanitätshäuser oder ähnlich, wo ich sage, da kann man hingehen und hat ein gutes Gefühl, dass das danach auch, die sich die Zeit nehmen. Ja, die treten dann in so ein Moosgummi da rein, dann heißt es, jetzt hast du das und das. Das ist es nicht. Ne?
Ja.
Das ist dann falsch.
Ja, muss man schon mehr Zeit im
Care. Ja, und vor allem halt auch selbst nachher, wenn du älter wirst, die Zeit nehmen, wie gesagt, Übungen zu Hause zu machen und sag mal, die meisten Verletzungen, die da kommen oder diese ganzen Erkrankungen, sind ja Erkrankungen, die in einem Formkreis sind, die ich gut selber behandeln kann. Ja, also von denen, die ich bei mir sehe, sind es vielleicht, ich sag mal so, auf fast 80%, würde ich sagen, das könnt ihr selber machen.
Das ist super.
Ne, weil das ist wirklich, das sind Übungen, die kommen ja alle aus dem gleichen Bereich. Also ich sag mal Tennisarm, Golferarm, Patellaspitze, das hat alles was mit Dehnung und mit Spannung zu tun, mit Körperhygiene, sag ich mal. Ja. Ja. Aber natürlich will es keiner hören, weil es zeitaufwendig ist und du musst investieren, was sich nicht sofort auszeichnet. Also du wirst weder das messen können in der Zeit noch irgendwas anderes.
Ja.
Aber gerade dieses Aufdehnen und diese Stabilisierungsübung für Becken und für die Hüfte und für den Oberschenkel und rückseitige Muskulatur, dafür brauchst du keinen Physiotherapeuten oder irgendwas anderes. Mhm. Ja, das ist ja auch die Krux, dass du eben auch das ja gar nicht normalerweise bekommst. Ja, also das soll ja auch denen gegeben werden, die es wirklich brauchen. Ja. Und wenn das mal nötig ist, auch als Anleitung, finde ich das richtig. Ja. Aber ich glaube, wir müssen uns mehr darauf fokussieren, wirklich das zu Hause in unseren Alltag, in unserem Trainingsplan mit einzubauen. Es geht jetzt nicht nur um, ich gehe jetzt viermal in der Woche laufen, sondern du musst eben diese aktiven Regenerationssachen mit einbauen.
Ja, ja. Ja, Stichwort Regeneration. Ich meine, du hast jetzt schon verraten, dass eben das Belastungsmanagement eigentlich das A und O ist, dass wir da am meisten optimieren können, dass da auch dann die meisten Fehler passieren. Machen die Leute denn auch falsch Regeneration? Also wie kann man sich das vorstellen? Wo passieren denn die Fehler dann in Belastung und Entlastung?
Na, vor allem muss man sehen, in welchem Umfeld trainiere ich gerade. Bin ich gerade in einer, ich sag mal, stressigen Situation, wo ich, sag ich mal, das zwar mache, weil ich ein Ziel habe, aber ich bin jetzt beruflich im Stress oder es gibt irgendwelche anderen Faktoren. Da gibt es so viele Faktoren, die auf diese Regeneration einfließen. Das heißt also, wenn ich schon, sag mal, am Limit bin, ja, geistig oder emotional und ähnliches, dann kann sich der Körper nicht regenerieren und kann auch gar nicht runterfahren. Wozu schlafen wir denn? Wir brauchen ja den Schlaf, um bestimmte Regenerationsprozesse anzuschieben. Ja, und auch dort kommt es zu einer Regeneration der Sehnen, der Muskulatur und ähnliches. Wenn ich die Zeit aber einkürze, weil ich im Stress bin, ja, also als Beispiel, ja, und schlafe nicht wie normalerweise 8 Stunden, sondern 6 Stunden. Ja, dann steigt ein Cortisolspiegel, dann werden bestimmte Regenerationen eingeleitet, die einfach nicht zu einer ausreichenden Regeneration führen. Das heißt also, ich muss genau gucken, in welcher Phase befinde ich mich gerade. Ja, und das muss ich akzeptieren. Bei der Frau zum Beispiel muss man auch beachten, dass halt auch bestimmte Zyklen eben einfach wirklich einen Einfluss auf die Regeneration haben. Das hat ja über Jahre eigentlich keinen gekümmert, muss man ehrlicherweise sagen. Heute wissen wir aber, dass das eben wichtig ist, dass wirklich einzeln zu betrachten, auch von Frau zu Frau. Ja? Und das spielt eben auch eine Rolle. Ja? Befindet sie sich vor dem Eisprung oder ist sie gerade kurz vor der Menstruation? Hat das einen erheblichen Einfluss auf die Regeneration? Das heißt also, das muss man schon mit einplanen. Ja? Diese euphorische, sag ich mal, Eisprungphase, das ist wirklich auch die Phase, wo die Regeneration besser läuft. Ne? Das heißt also, es kommt halt eine Phase, wo es eben nicht so ist. Ja, und das führen sie ja auch. Das ist ja, wenn ich mich mit meiner Frau unterhalte, dann kann sie mir schon ungefähr sagen. Und dass dieses Gefühl, was da ist, das ist nicht falsch. Ne? Das heißt also, bei Frau muss man nochmal gucken, separat schauen und bei sich eben auch, in welcher Phase befinde ich mich. Ja. Mhm. Und wenn ich das eben stressmäßig jetzt nicht hinbekomme, hilft es gar nicht, meinen Trainingsplan voll knallhart durchzuziehen, sondern ich muss eben auch mal sagen, nee, heute mache ich es anders. Und das ist dann für den Körper und vielleicht für die längere Sicht 10-mal besser, als da voll durchzuziehen.
Okay.
Also auch der Umfang an sich, so, ne, diese Kilometerumfang-Sachen sind es eigentlich nicht, sondern es ist immer die, wie ich da herangehe. Ne? Mhm. Ziehe ich das mit Hauruck durch oder lasse ich mir die Zeit und sage, nee, Mann, dann ist halt eine Woche später.
Ja, flexibel bleiben.
Flexibel bleiben. Auch, ne? Ja.
Ja. Ja, man sagt ja auch immer, man solange man irgendwie 80% des Trainingsplans ungefähr durchzieht, das ist schon mal gut. Man muss nicht die 100% so bis aufs Brechen.
Ja, so geht es halt, so geht es halt leider nicht. Ne? Ja. Das wäre so schön, wenn du sagst, du hast jetzt einen Plan und dann wird das so 1 für 1 umgesetzt. Ja. Ja? Also ich bin ja nur ein Orthopäde und Unfallchirurg und freue mich ja auch, wenn ich einen Knochenbruch habe, dann weiß ich 6 Wochen. So, ne? Aber da ist es eben was anderes. Es ist eine Adaptation, der Körper muss sich daran gewöhnen. Und wenn ich mich halt auch im leichteren Bereich, sage ich mal, anpassen will, ich will vielleicht 5 Kilometer nur laufen, ist es für den genauso anstrengend für einen, der ambitioniert ist und der will 25 laufen. Aber für beide ist es, sage ich mal, eine Belastung. Und beide müssen halt gucken, dass sie die Regeneration und den Weg dazwischen so aufbauen, dass sie das halt auch wirklich schaffen. Mhm. Und dann ist halt egal, ob er gut ist oder ob er nicht gut ist. Ne? Für beide bleibt immer diese Regeneration. Mhm. Und wenn du im Spitzensport bist, dann ist es halt so, dass wenn du mehrere Leistungshöhepunkte hast, du gewinnst eben nicht durch mehr Training. Ja, also der Spitzenbereich trainiert in der absoluten Spitze fast alle gleich. Ja, also kann man ungefähr sagen. Ne? Also der Aufwand, den sie betreiben, ist extrem. Das heißt also, sie gewinnen nicht durch den Umfang, durch die Umfangsvermehrung oder durch die Leistung, die sie da bringen, sondern sie gewinnen eigentlich nur über ihre Möglichkeit zu regenerieren. Ja, das ist vielleicht im Laufsport noch mal ein bisschen anders als jetzt im Volleyball oder im Ballsport, weil sie haben sehr auch oft Höhepunkte aneinander. Aber die Kunst liegt eben darin, das schnell zu machen. Mhm. Ja, also beim Radfahren ja auch. Jeder fragt sich, wie die Tour de France das schafft. Ob da nun alles so ist, wie man sich es vorstellt, das kann ich nicht beurteilen. Aber es ist zumindest so, dass sie alle am Limit fahren, also auch im Training. Und nur der, der eben vielleicht, sagen wir, die Regeneration besser gestalten kann, wird das auch in so einem Niveau schaffen. Mhm. Und das ist beim Laufen nicht anders.
Und gibt es da irgendwelche Sachen, an die man sich halten kann, um das quasi besser zu gestalten? Hast du da irgendwelche Tipps?
Naja, es ist auf jeden Fall so, man muss alles hinterfragen, was man macht. Ja? Also so ein bisschen. Also klar, die Ernährung und alles, das ist ja, das habt ihr auch schon oft hier in dem Podcast besprochen. Das heißt, man muss auf jedem Gebiet gucken, wo tut es mir gut und wie, was muss ich, kann ich mir persönlich da rausholen. Ja? Der Tipp ist halt wirklich, wenn ich schon, sagen wir mal, keinen guten Schlaf zum Beispiel habe, das sind ja so die Kleinsten, wir haben ja alle Variables und wir können unseren Schlaf tracken und sowas. Das ist ja, habe ich früher darüber gelächelt, aber man muss mittlerweile sagen, ja, also es gibt bestimmte Sachen, die man messen kann, wie Körpertemperatur und ähnliches. Wenn man ambitioniert ist, dann kann man das wirklich auch einsehen und sieht schon so ein bisschen, Mensch, bahnt sich da irgendwas an oder nicht? Ne? Ja. Schlafe ich schon mit einer hohen Frequenz und bin am Morgen schon völlig, dann weiß ich, okay, jetzt muss ich mal aufpassen, dass ich hier nicht in irgendwas reingerate. Ja, nicht, dass ich jetzt ins Übertraining gehe, aber dass ich vielleicht irgendwas ausbrüte, was da kommt. Ja? Und da entwickelt man ja eine Sensibilität dazu. Und wenn man das eine Zeit lang gemacht hat und sich diese Sachen anschaut, dann entwickelt man wirklich auch ohne diese Dinger nachher das ausreichende Gefühl, dass ich weiß, irgendwie heute ist nicht gut. Und wenn es der Kopf einem dann schon so sagt und der Körper es einem mitteilt, bin ich eher der Meinung, hör drauf und gucke. Ja? Natürlich den inneren Schweinehund haben wir alle, ja, wenn es jetzt schlechtes Wetter ist, und das verstehe ich schon, aber wenn man da reinhorcht und sagt, nee, jetzt reicht's, dann muss man das gut werden.
Ja.
Aber die Nacht zum Beispiel, der Schlaf und alles sowas sind ganz wichtige Kriterien.
Ja, auch die Verpflegung drumherum ist ja auch immer ein großes Thema.
Verpflegung, genau, ja, man darf es nicht. Manche laufen, weil sie eine bestimmte Leistung bringen wollen. Manche sehen es ja auch als Abnehmmöglichkeit oder so.
Voll.
Das Problem ist halt, wenn du laufen gehst und du hast nicht ausreichend Energie, um das zu kompensieren, ja, als Kohlenhydrate und in welcher Phase man sich vielleicht befindet, es ist wichtig, dass es da ist. Weil der Körper wird immer, wenn du das nicht hast, also wenn du nicht ausreichend die Energie hast, wird ja immer auf Ressourcen zurückgreifen und wird in so einem Dauerzustand der Regeneration bleiben. Das heißt, er kann sich nicht regenerieren, weil du bietest ihm nichts an, womit er arbeiten kann. Das heißt, du brauchst eben auch bestimmte Stoffe. Ja? Das heißt, natürlich macht es auch mal Sinn, in einer bestimmten Phase mal die Vitamine, mal Selen, Zink und auch mal Vitamin D und alles einmal durchzugucken.
Ja.
Ich bin eher ein bisschen zurückhaltend auch mit Kollagen und was man alles so zunimmt, weil ich mir immer denke, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo wir relativ gut verpflegt sind und wir nicht immer ins Maximum kommen.
Ja.
Wenn du in einer Phase bist, wo du viel Krafttraining machst, wo du also wirklich viel machst, macht es vielleicht auch Sinn, bestimmte Sachen hinzuzuführen. Ich bin da ein bisschen zurückhaltend. Ich kann jetzt nicht einfach sagen, jetzt nimmst du Omega-3-Fettsäuren, weil es alles super ist. Weil die Studien sind nämlich dann, wenn man genauer hinguckt, auch nicht so ganz einwandfrei. Aber natürlich scheint es einen Zusammenhang auf jeden Fall zu geben, logischerweise, was die Ernährung angeht. Aber wenn du immer in den Hunger reinläufst oder du bist halt generell schon so, du möchtest da runterkommen und nimmst wenig Kohlenhydrate zu dir, dann kann das gefährlich werden, weil du dem Körper einfach nicht die möglichen Bausteine gibst, dass er regenerieren kann.
Ja. Ja.
Ja, das ist ganz wichtig, weil dann kriegst du eigentlich genau das Gegenteil von dem, was du willst.
Ja, voll. Mhm.
Ja, also das ist halt, und wenn man sich einigermaßen normal ernährt und das Gewicht versucht, so in dem, im Rahmen zu halten, dann hat man schon viel getan. Ja,
ja, super wichtig, an der Stelle auch darüber zu sprechen. Weil du auch Frauen angesprochen hast, darüber können wir vielleicht auch noch ein paar Worte mehr sagen. Also wäre dann eigentlich so ein klassischer, habe ich mich eben gefragt, so ein klassischer Trainingsplan, der den Zyklus gar nicht mit einbezieht, weil das tun die meisten ja nicht. Also wenn man sich jetzt einen 12-Wochen-Plan oder so anguckt, dann steht da natürlich nicht, da ist ja nicht getimed auf den weiblichen Zyklus. Macht man damit dann eigentlich schon von vornherein was falsch, wenn man sich dann quasi daran orientiert, als Frau mit Zyklus?
Also ich denke, ich glaube schon, dass wir das falsch machen, dass wir es lange, wie gesagt, missachtet haben. Natürlich, jede Frau wird es wahrscheinlich für sich auch anders empfinden. Ne? Es gibt ja vielleicht welche, die das, sagen wir, anders empfinden, diesen ganzen Zyklusprozess. Und der eine sagt, mich stört das überhaupt gar nicht. Die anderen werden sagen, boah. Deswegen würde ich das schon sehr individuell sehen. Und mittlerweile, ja klar, kann ich das als Mann so einfach sagen. Ja? Aber ich glaube, dass es schon wichtig ist, dass man sich bewusst macht, in welcher Phase befinde ich mich gerade wo. Ja, ich finde das ganz, und auch das kann man ja mittlerweile tracken. Ja, das ist eigentlich ganz interessant. Also 12., 14. Tag nach der Regel, wie ist es da? Und dann geht es halt schon um Regeneration und wann baue ich mir meinen langen Lauf ein oder nicht, zum Beispiel, oder meine hohe Spitze. Ich glaube schon, dass das was Wichtiges ist. Ich glaube, da sind wir am Anfang. Das heißt, da habe ich selbst auch keine Erfahrung, ob es irgendwelche Anpassungen schon gibt. Aber ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, dass das schon eine richtige Rolle spielt. Ja. Auch das Thema dann nach der Geburt auch, ne? Wenn man zurückkehrt. Ne?
Ja.
Das sind ja so Sachen, die wurden ja über Jahre gar nicht angesprochen, ne? Oder es war so hingenommen. Ja, ja. Es gab immer so gemunkelt, kann ich noch so erzählen, dass früher hieß, das erste Kind haben, damit du also relativ schnell haben im Leistungssport, weil du danach eine gewisse Phase der Leistungssteigerung hast. Ja?
Das hat man ja auch so ein bisschen das Gefühl bei manchen Leistungssportlerinnen. Ne?
Ja, natürlich.
Dass sie danach einmal stärker zurückkehren.
Ja, aber auch das ist interessant. Man glaubt das so, ne? Aber es gibt eigentlich nicht so richtig den Nachweis, ne? Weil du hast das Problem, beim ersten Kind sagt man dann, ja, die Leistungssteigerung kommt. Dann kommt aber eigentlich Folgendes, du schläfst auch weniger, ja, mit dem ersten Kind. Ne?
Ja.
Das heißt also, da gibt es schon ganz interessante Studien. Das heißt zum Beispiel, zum zweiten Kind hin fällt das ab. Da ist auch die mentale Seite nach dem zweiten Kind stärker, weil du das mit dem ersten Kind schon mal durchgemacht hast. Du hast also einen Lernprozess, das ist interessant. Ja. Ich fand das auch, ich musste ja auch erstmal viel lesen, was das so angeht.
Ja.
Das hat sich über die Jahre, ja, kam es ja so. Und es gibt ja auch Spitzenläuferinnen, die wir ja alle gesehen haben, die in Schwangerschaft laufen und wo wir Männer und alle uns dann darüber erhoben haben, zu sagen, ob das gut ist oder nicht. Ja. Und im Endeffekt nachher, das hat eben was auf Regeneration zu tun. Ne? Und wenn der Gesa Krause sagt, sie konnte zu den Olympischen Spielen nicht gut laufen, weil der zweite Lauf zu nah an dem ersten dran war und sie musste sich im ersten zu sehr anstrengen und ihr fehlt halt ein Tag oder zwei Tage, um sich zu regenerieren, dann merkt man mal, wie sensibel man in diesem Bereich ist. Und das steht uns überhaupt nicht zu, das zu beurteilen, ne? Sondern das ist eher einfach ihr Gefühl gewesen. Ne?
Ja.
Und das finde ich total gut, dass er das auch sagt und wie sie sich da auch einsetzt.
Ja, ja.
Weil das ist wirklich etwas, was wir so ein bisschen nebenbei behandeln. Ja, und das würde ich mir wünschen, dass man das ein bisschen breiter auffächert.
Ja, finde ich auch. Ich meine, gerade absolutes Thema auch Schwangerschaft und nach der Schwangerschaft. Wir sprechen immer über Laufen im Alter, was passiert, wenn man älter wird, aber dabei wird das Thema auch nach einer Schwangerschaft so voll nach hinten gekehrt.
Ja, auf jeden Fall. Und vor allem ist es ja so, dass sie wirklich auf die Kollagenese, auf das Bindegewebe auch einen Einfluss haben.
Ja.
Ne? Und erstaunlicherweise ist es ja so, dass Frauen sich weniger verletzen als Männer.
Mhm.
Ja, weil Männer halt einfach sehr immer aggressiv an irgendwas rangehen, um was zu erleisten.
Vielleicht auch zu spät erst dann auch eingreifen.
Genau, und zu spät auch das wahrnehmen. Da sind Frauen einfach, was Studien angeht, sensibler und gehen damit besser um. Sie können sich auch wirklich schneller regenerieren.
Mhm.
Das muss man eben auch sagen.
Das ist auch total spannend.
Ja, ja, total.
Ja.
Ja, aber das sind halt alles so kleine Bausteine, die du in dieser Beurteilung, wenn du jemanden hast, der irgendwas hat, einfach durchgucken musst.
Ja.
Ja, es gibt jetzt nicht diesen einen und jetzt, es ist jetzt hier so ein Scheinsplint, ganz eindeutig, da musst du das und das machen. Ne?
Ja.
Das gibt es eben nicht.
Okay, ja. Ja, dann lass uns gerne nochmal in ein bisschen Präventionsstrategien reingehen, um uns vielleicht nochmal so ein paar Tipps abzuholen aus den verschiedenen Bereichen. Können ja gerne mal erstmal mit der Hardware nochmal anfangen. Wir haben ja schon darüber gesprochen. Vielleicht wäre es nicht schlecht, wenn wir unsere hintere Oberschenkelmuskulatur stärken. Vielleicht hast du generell so ein paar Übungen, die vielleicht LäuferInnen unabhängig davon, wo sie stehen, machen sollten. Was wäre da so im Repertoire?
Also eine meiner Lieblingssachen, also generell, ja, weil ich auch viel mit Knien zu tun habe bei mir in der Praxis, ne? Also viel nach Knieoperationen und ähnliches. Also der Zehenspitzenstand, das habe ich schon früher das erste Mal, da war ich noch Student, von meinem Arzt gehört. Ich habe früher Triathlon gemacht und war, sag ich mal, da auch bei den Untersuchungen und dann hieß es, Mensch, du müsst mal ein bisschen mehr was das und das machen. Ich habe dir mal gedacht, was will der von mir, ja. Im Nachhinein ist es so, ja, dieser Zehenspitzenstand, also dieses langsame, wirklich beidseits sehr variabel in auf die Zehenspitzen gehen, langsam runtergehen, ne, dieses exzentrische Aufdehnen und diese Kraft zu haben. Das dann zu steigern einseitig, ne, also mit einer Seite, mit zwei Seiten, dann wiederum auf die Treppe gehen oder mit einem leichten, sag ich mal, Ferse nach unten ziehen und sowas.
Ja.
Das sind wirklich so banale Übungen, die ich jedem, der bei uns operiert wird, zum Beispiel am Knie, auch empfehle, damit die von vornherein diese Stabilisierung im Knie und Sprunggelenk hinbekommen. Weil du hast die peroneale Muskulatur, du hast die Seitführung im Sprunggelenk, also alles kommt aus der Wade. Und im Knie ist es so, dass die Wadenmuskulatur über das Knie hinausgeht. Das heißt, du stärkst damit sozusagen die komplette hintere Reihe. Das heißt, und diese Übung kann man so schön zu Hause einfach beim Zähneputzen, bei weiß ich was machen. Ja. Es geht dann vielleicht ein, zwei, dreimal am Tag, wo man zwischendurch die Möglichkeit hat, einfach mal so 20 Mal hintereinander einfach langsam das zu machen.
Ja.
Geht nicht darum, das abzuarbeiten, sondern einfach bewusst in die Höhe zu gehen und runter zu gehen, um die Länge zu haben. Das ist ideal für Achillessehne, für die Wadenmuskulatur und für die Plantarsehne.
Mhm.
Ja. Wenn man das dann nachher auf der Treppe macht, ne, also dass man einfach alles in die Länge zieht. Das ist einmal so eine der wichtigsten, sag ich mal, Übungen, die man machen kann.
Mhm.
Die andere sind so Seitbewegungen, ja, also Sidesteps zu machen, zum Beispiel mit einem Terraband oder sowas, diese kleineren Terrabande, die man sich zwischen die Beine macht. Und man kann dann diese Sidesteps machen. Das ist ideal, um die Gesäßmuskulatur zu trainieren. Ja, das sieht man vielleicht öfter mal, wenn man im Fernsehen Fußball guckt oder ähnliches. Also so Vorbereitungen machen
Stimmt.
die alle, ja. Und das machen die dafür, dass halt einfach die Beckmuskulatur, der hintere Gesäßmuskel extrem gut trainiert wird. Ja? Das ist dieses Stabilhalten der oberen Achse, ne? Dass man einfach die Hüfte und den unteren Rücken stabil hält. Das heißt, diese Seitbewegungen, die kann man ideal auch zu Hause machen. Das sind alles so Übungen. Die andere ist wirklich auch anstrengend, weil ich sie selber anstrengend finde, ist halt so eine typische Lift auf der Hüfte, ne, wo man halt auf dem Rücken liegt, das Bein, sagen wir so 90 Grad, ein Bein ablegt und das eine Bein in die Luft nimmt.
Ja, die kenn ich.
Und dann schön den Hintern hoch und versucht, ne, das ist anstrengend, aber das ist eine der besten Übungen, um, sag mal, die hintere Muskulatur vom Oberschenkel, sag ich mal, bis zum Hüftbeuger zu trainieren. Und damit hat man mal die beiden eigentlich die Hauptschwächen, die wir immer haben, also hinten ausreichend eigentlich adressiert.
Okay.
Da braucht man keine speziellen Geräte für oder ähnliches, sondern es ist körpereigen, bin ich sowieso ein Freund von, dass man körpereigen versucht, das zu machen. Und wenn man Krafttraining macht, halt eher langsam und wirklich mit guten Übungen und nicht mit Hauruck.
Ja. Ja,
das brauchen wir nicht. Und wie gesagt, die hinteren Anteile, diese drei Übungen reichen vollkommen aus, um sich da so stabil zu halten.
Ja, das finde ich richtig super, dass das halt wirklich Übungen sind, die jede Person zu Hause machen kann.
Ja, und ich versuche ja auch...
Das Theraband, sonst braucht man aber nichts dafür.
Nein, genau, das sind Körpersachen, die man so machen kann. Und wenn es man einfacher machen will, kann man die ja modifizieren. Ne? Ja. Man stellt halt ein Bein irgendwo ab, wenn es einem zu schwer ist oder sowas. Das kann man auch machen, wenn man diese Lifts macht. Und bei den Sidesteps sind einfach nur sauber ausgeführte Übungen. Ja, und das ist, da brauchst du nichts für. Ja?
Ja.
Aber das sind halt Übungen, die wir im Alltag eben nicht machen. Also in der alltäglichen Bewegung machen wir das halt selten.
Ja, total. Ja,
und durch das lange Sitzen und ich verkümmern halt immer die hinteren Anteile.
Richtig, ja.
Ja.
Also an der Stelle bitte alle mitschreiben. Das sind drei Übungen, die von nun an in euren Trainingsplan gehören.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Okay, vielleicht können wir auch nochmal über die Wiederverletzten beziehungsweise die sich immer wieder Verletzenden sprechen. Mhm. Hast du da vielleicht irgendwelche Tipps oder Faustregeln, wie man diesen Teufelskreis durchbrechen kann? Ist jetzt natürlich schwierig, das nicht individuell zu besprechen, sondern da so grob was drüber zu sagen.
Ja, bei den Wiederverletzungen ist es so, es gilt, diesen Fehler zu finden. Ne? Also warum kommt das? Ne? Also es ist ja so, dass wenn man sich einmal verletzt hat, neigt man dazu, wirklich im Laufe seiner Sportlerkarriere, Laufkarriere sich nochmal zu verletzen. Das ist, wie wir vorhin schon gesagt haben, sehr wahrscheinlich. Ist es jetzt wieder die gleiche Region? Ne? Also kommt das gleiche Übel, was man vorher hatte, schon wieder. Ne? Da muss ja irgendwo der Fehler sein und das gilt es halt auszuloten. Das heißt, man muss halt genau schauen, ist das jetzt wirklich ein Technikfehler oder ist das etwas ganz Bestimmtes, was ich habe? Oder habe ich wirklich mal in dem Moment, ist es vielleicht wirklich mal mehr, ja, und muss ich jetzt wirklich mal gucken, was ist es jetzt? Also dann zum Arzt gehen und wirklich gucken bei bestimmten Erkrankungen, wenn es um was Neurologisches wäre zum Beispiel, ja, wenn ich irgendwie ein Kribbeln, Taubheit habe. Ich habe jetzt im Knie meinetwegen, merke ich Flüssigkeit oder ich habe einen dauerhaften Schmerz, der immer wieder an der gleichen Stelle auftritt. Dann ist es wichtig, dass man es zumindest einmal abklärt.
Mhm.
Das würde ich auch machen, damit einfach auch nicht nur, dass wir sehen, was da ist, sondern wenn ich sehe, da ist nichts, das ist für mich auch eine Diagnose. Ja, für mich ist wichtig, dass die Leute rausgehen und sagen, okay, ich habe das jetzt hier, wir haben geguckt und wir haben definitiv nichts Mechanisches gefunden, was mir jetzt hier Probleme macht, Meniskusriss oder ähnliches. Ne?
Ja.
Weil damit können die Leute anders umgehen. Das
ja.
heißt, ich kann sie losschicken und sagen, passen Sie auf, da haben wir jetzt ausgeschlossen. Ja? Mensch, ausschließen ist ja auch mal so ein blöder Begriff, aber ich kann eben zum großen Wahrscheinlichkeit sagen, dass damit hat das nichts zu tun. Und damit kann man arbeiten.
Stimmt.
Ja, das Schlimme ist, man arbeitet und denkt immer, oh, es wird nicht besser und nochmal, nochmal. Und man geht dem dann nicht nach. Und wenn es jetzt so Verletzungen sind, die einen wirklich dazu führen, dass es zum Abbruch führt von irgendetwas, ja, dann bin ich der Meinung, okay, dann sollte man es abklären. Es darf aber auch mal so sein, gibt so schöne Bücher aus den 60er Jahren, ja, von Nygaard, glaube ich, war es, das ist ein Schwede, oder da ging es ums Mittelstreckelaufen, das war eines meiner ersten Bücher, weil ich es in die Hand bekommen hatte. Und dann stand da drin, also wenn Laufen nicht wehtut, dann macht man es nicht richtig, ja. Oh, da habe ich gedacht, oh, ja genau, ich dachte, oh, das hört sich aber komisch an, aber vielleicht hat er ein bisschen recht, ja. Es ist halt eben nur mal so, dass wenn man bestimmte Sachen macht, dann darf es auch mal wehtun, es darf auch mal ein Knieschmerz sein, das ist jetzt nicht immer gleich was Dramatisches.
Ja.
Ich verstehe aber auch die Leute, dass sie das nicht vielleicht nicht immer einschätzen können.
Ja.
Also wenn ich mal einen schlechten Tag habe und bin gelaufen oder ich habe halt zu viel gemacht, natürlich tut mir die Kniescheibensehne weh oder auch die Quadrizepssehne oder ich habe mal muskuläre Probleme, wo ich sage, okay, das war jetzt so. Aber es gilt halt, das abzuschätzen, wann es nicht mehr so ist. Ja,
genau.
Und da gilt es, sage ich mal, wirklich zu sagen, okay, bestimmte wiederkehrende Schmerzen, die immer wieder sind, am Knochen, am Mittelfuß oder wirklich Erguss irgendwo, ne, dann sollte man es klären.
Ja, ganz wichtig.
Und dann lieber einmal gucken.
Ja, genau, um dann halt irgendwie auch gestärkt und ein bisschen beruhigt, vielleicht dann in Reha oder in was auch immer.
Und das ist halt, man muss halt dann auch wissen, dass wenn man die Verletzung hatte oder man hat sich dann damit arrangiert, dass man nicht versucht, sofort den Umfang wieder dahin zu schieben, wo ich herkomme.
Bestimmt ja. auch was, was Leute oft falsch machen.
Ja, weil man natürlich seinen Plan hat und dann will man den einhalten. Aber das ist eben nicht so, sondern man muss dann wieder versuchen, langsam dahin zu kommen und nicht mit Hauruck, weil das macht sofort wieder das gleiche Problem noch einmal.
Ja.
Das heißt, 30-40% von denen, die schon mal eine Verletzung hatten, kehren genau wieder damit zurück.
Mhm.
Ja, weil das einfach vielleicht nicht ausreichend gemacht wurde.
Genau, ja. Also eigentlich muss man dann den aktuellen Trainingsplan so ein bisschen ad acta legen und ihn neu angepasst.
Und man muss ihn neu anpassen und man muss vielleicht auch in den sauren Apfel beißen und sagen, okay, der Wettkampf ist für nichts für mich.
Ja,
ja, also wir, der Gros von uns befindet sich in einem Leistungsniveau, wir leben nicht vom Laufen. Also das heißt, also vielleicht ist es dann auch gut, dann wirklich mal drauf zu hören und zu sagen, ich mache das nicht.
Ja.
Ja. Und auch im Spitzensport ist es ja grenzwertig, wenn wir sagen, okay, wir machen das jetzt hier, da würde man ja auch sagen, okay, gucke. Ja. Natürlich bist du immer selbst für dich verantwortlich, du musst das für dich irgendwie klar machen, ob es okay ist. Ich kann als ärztlich als ich ja immer nur sagen, kommt hier irgendwas oder kommt hier nichts? Und ich kann es ja nicht immer mit hundertprozentiger Sicherheit sagen.
Ja.
Ja, deswegen ist natürlich jeder da verantwortlich. Ja.
Sowieso. Man kann dann natürlich auch nicht die gesamte Verantwortung da übergeben.
Nein, das
selber
nicht.
Sich tracken.
Genau, man muss das halt sehen, gehe ich das Risiko ein oder
ja,
nicht.
Genau, ja, genau. Ja. Super wichtig, ja. Ja, du meintest ja vorhin aber, dass so gut 80% der WWchen wahrscheinlich gut zu Hause behandelbar sind. Was fällt denn da so drunter vielleicht, damit unsere Leute da draußen noch so ein bisschen einschätzen können, was wären da so Problematiken?
Also Nummer eins ist definitiv die Achillessehne. Mhm. Ja, die Achillessehne ist etwas, was ja viele Leute betrifft, logischerweise Achillodynien, der kommt dann zu diesen Verdickungen, die wir in der Achillessehne häufig sehen. Und da gibt es halt, sag ich mal, wenn es jetzt kein typischer Ansatzschmerz ist, also die Achillessehne auf den Knochen übergeht. Ja, es gibt ja die sogenannte Haglundferse, das ist eine typische Läuferferse. Da bildet sich so ein knöcherner Sporn, stimmt, mehr oder weniger aus, ja, der die Achillessehne permanent bearbeitet und auch wirklich zu extremen Schmerzen führt. Und die dann im Röntgen oder im MRT auch häufig wirklich auch eine Destruktion oder einen Schaden zeigen, krass, können. Diese Haglundferse bildet sich langsam aus. Ja, die kommt auch über die Belastungszeit. Ja. Das heißt, der Körper baut einfach da an, wo Stress ist, baut halt Knochen an. Ne? Das heißt, wenn dieses Ansatz nah ist, sollte man zumindest einmal abklären und gucken, ist das sowas in der Richtung? Weil da kann man trainieren, wie man möchte, weil ich sage immer, dass der Knochen da so ein bisschen wie der Kreuzbube im Skat ist. Ja. Wenn der Knochen ist da, dann hast du keine Chance. Ja. Das heißt, da muss man ein bisschen gucken. Ist die Achillessehne an sich, aber das Problem ist halt über das Dehnen und über das wirklich hintereinander wegarbeiten mit dem Fuß, ist das eigentlich das, was man selber zu Hause machen kann. Weil die Alternativen sind, ich sag mal so, sind überschaubar. Ja? Das heißt, wenn man es wissenschaftlich betrachtet, sind alle Sachen wie Patellaspitzensyndrom, Achillessehne oder auch der Tennisarm, kennen den ja auch viele, ja, ist immer das gleiche Prinzip. Das exzentrische Dehnen ist wissenschaftlich die Nummer eins. Ob man additiv dann mit Eigenblut, mit Stoßwelle oder mit irgendwelchen Zusatzsachen arbeitet medizinisch, das ist so ein bisschen individuell zu sehen. Ja, aber es wird auf jeden Fall immer die eigene Arbeit, die exzentrische Arbeit, die Nummer eins sein. Und das versuche ich den Leuten mitzugeben. Als Problem daran ist, sie wollen die Lösung immer sofort und ganz schnell haben.
Kann ich mir vorstellen.
Ich verstehe das auch, aber so läuft es eben in der Natur nicht. Ja?
Ja.
Das ist halt wirklich schwierig, weil wenn man das dann über lange Sicht sieht, dann sehen wir die Leute manchmal wirklich nach einem halben Jahr wieder und sagen, ah, das ist ja weggegangen, aber es hat halt wirklich, weiß ich, 3-4 Monate gedauert.
Ja.
Aber es ist ein konsequentes Trainieren, um das wegzubekommen. Und dazu gehört, wie gesagt, vor allem die Achillessehne.
Okay.
Plantarsehne genauso.
Okay.
Die Plantarsehne ist auch ein, sag ich mal, da muss man nur gucken, dass man keinen Plattfuß oder so einen richtigen Fuß bekommt, wo halt das Fußgewölbe mit der Zeit nachgibt, weil permanent ist unten ein Zug. Ne? Du hast, da ist wie so ein Dreieck, muss man sich das vorstellen, wie ein Zelt. Das heißt, wenn du so ein Läufer bist, der halt sehr plan auftritt oder mit der Ferse aufläuft, dann wirst du das extrem aufdehnen unten. Und dann kommt es halt an den Sehnenansätzen zu Reizung. Ja, diese Reizungen tun weh. Das ist auch bei der Achillessehne. Der Schmerz ist ja meistens so morgens oder nach dem Training. Ja, also es ist ja nicht so mittendrin, die geht es den meisten allen gut. Und dann kommt dieses Nachbrennen. Das ist für uns immer so ein Zeichen für diese entzündliche Reaktion.
Ja.
Damit kann man arbeiten und damit kann man auch laufen. Ja, das heißt, ich versuche dann immer zu sagen, sie können was machen, aber sie müssen eben danach schauen, dass sie sich danach darum kümmern. Mal Eis rauf, mal dehnen. Das ist bei den Plantarsehnen genauso wie bei der Patellasehne. Das ist, man muss die Nacharbeit machen.
Mhm.
Und dann geht das auch gut. Ja, aber es gibt selten natürlich Fälle, wo wir dann halt vielleicht auch wirklich nachhelfen müssen. An der Plantarsehne eigentlich nie. Ja, das ist eigentlich fast immer konservativ. Ja, also es geht fast immer. Was ganz gut anschlägt, jetzt wenn man es mal rein medizinisch sieht, ist Eigenblut, erstaunlicherweise. Ja, was heißt erstaunlicherweise? Ist ein bisschen auch erklärlich, ja, weil man ja mit bestimmten Wachstumshormonen und Stammzellen arbeitet, ne, wird das halt in diese Region meistens eingespritzt.
Spannend.
Jetzt muss man aber immer vorsichtig sein, auch das setzt danach eine entsprechende Behandlung voraus. Das heißt nicht, man macht da was und es ist weg, ja, sondern die Leute arbeiten danach, also auch Spitzensportler müssen danach schwer arbeiten, um das trotzdem hinzubekommen.
Ja.
Sie gewinnen vielleicht in 1, 2, 3 Wochen oder sowas, was im Spitzenbereich vielleicht nötig ist. Wir haben genug Zeit, um uns dem Körper zu widmen.
Ja, ja.
Ja, also man muss jetzt nicht mit Entzündungshämmern und allem voll versuchen, das irgendwie hinzubekommen, sondern lieber versuchen, auf dem konventionellen Weg zu gehen.
Okay, aber also Achillessehne und Plantarfaszie.
Zum Beispiel, Sachen, genau, Muskel, alles, was in dieser Richtung geht, kann man alles selber machen. Ja. Was nicht geht, sind, sagen wir, wenn wirklich, sagen wir, Ermüdungsbrüche sich andeuten. Ja, das ist, da muss man zumindest einmal die Abklärung haben. Und da muss man manchmal auch hartnäckig sein. Ja, ich sehe es auch öfter mal, wenn Leute kommen und haben so Mittelfußprobleme, dann müssen sie jetzt nicht unbedingt nur Läufer sein, ja, sondern die haben Mittelfußproblem, kommt relativ zeitnah und meistens ist es halt der zweite, dritte Mittelfußknochen, ja, wo man in der Mitte so richtig einen Schmerz verspürt, dann wird das auch so teigig ringsherum und dann muss man zumindest mal, weil ich die öfter dann vom Hausarzt vielleicht auch sehe, dann macht man ein Röntgenbild und sieht nichts. Ja. Und das ist aber auch normal, dass man nichts sieht, weil das ist eigentlich ein Stoffwechselproblem im Knochen und man sieht diese kleinen Haarrisse erst viel, viel später. Spannend. Im Röntgen kommt dann irgendeiner und sagt, ich habe da mal ein, da ist doch, gucken Sie mal, hier ist da mal gebrochen gewesen. Dann wissen die meisten Leute das gar nicht.
Ach, krass.
Das heißt, man sieht das eben erst, wenn man relativ zeitnah ein MRT macht und dann sieht man halt die Flüssigkeit in dem Schaft.
Okay.
Das ist aber auch so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Wenn du einen Marathonläufer nimmst und du steckst ihn ins MRT, dann leuchten da die Füße her. Weil das ist alles hell. Ja? Ja. Das muss man ein bisschen unterscheiden. Aber die Leute, die wirklich ein Mittelfußproblem haben, so richtig das Gefühl, da ist irgendwas drunter, ich laufe auf irgendwas drauf. Ja? Da muss man schon einmal gucken und dann lieber mal ein MRT machen, um zu sehen, ist da was oder ist da nichts.
Ja.
Aber da scheitern die meisten halt dann bei ihrem Hausarzt oder beim Arzt, weil der sagt, naja, was soll denn da sein?
Ja, verstehe. Ne?
Aber das ist halt so ein bisschen dieses Gefühl danach gehen und da muss man zum Arzt gehen. Ja. Und auch Scheinsblinds, ne, wenn die jetzt ein bisschen mal, wenn die Sehnenansätze da wehtun, kann man viel konservativ machen. Wenn das aber über ein gewisses Maß hinausgeht, dass du einen permanenten Knochenschmerz hast, dann sollte man einmal abklären lassen.
Okay.
Ja, aber diese Sachen haben halt zwar auch eher eine konservative Bedeutung, man behandelt es fast immer, also eigentlich immer konservativ, aber es hat natürlich dann schon eine Regenerationsphase von einer längeren Zeit, wo man gucken muss.
Ja.
Ja.
Ja, verstehe. Aber erstmal ein total positives Fazit, finde ich, dass man so viel dann doch alleine machen auch kann. Klar, es ist mehr Arbeit, aber es ist auch gut, man so eigenmächtig handeln kann.
Ja, genau wie du sagst, es ist mehr Arbeit. Ich sehe da auch die Eigenverantwortung, aber es ist auch meine Aufgabe, den Leuten die Sicherheit zu geben, dass ich sage, pass mal auf, so ist es jetzt und du kannst das so und so machen.
Ja.
Dass es nicht immer schön ist, weil man sich in einer Phase befindet, ist mir das völlig klar.
Ja.
Aber meine Aufgabe ist ja erstmal, den Schaden abzuwenden und zu sagen, so und so ist es. Ja, und wenn du denn jetzt auch noch gibt es ja noch andere Bereiche wie Kinder, Jugendliche, die jetzt vielleicht noch mit dem Oskott-Schlatter zu tun haben, so bestimmte Sehnenansätze, die einfach naturgemäß einfach häufig wehtun.
Ja.
Die sind jetzt noch nicht so in dem Leistungsbereich, aber trotzdem gilt es auch dazu sagen, pass mal auf, du kannst Sport machen, aber alles mit Maßen und lerne vor allem auch verantwortlich selbst zu sein und zu sagen, heute mache ich mal kein Training. Es ist keine Schande, mal zu sagen, im Verein auch zu sagen, heute mache ich das nicht.
Voll.
Ne? Und das ist, hat auch Elternteile, ne? Also genau das Gleiche. Und in der Leichtathletik haben wir das auch oft, wo wir sagen, okay, jetzt zwingt sie nicht zu irgendwas, sondern lasst ihn mal kurz die Zeit auch zu regenerieren. Und heißt jetzt nicht gleich, der will nicht, sondern vielleicht hat er wirklich mal einen Schmerz.
Richtig, finde ich auch ganz wichtig, da irgendwie dann, wie du gesagt hast, aufs Körpergefühl zu hören und hören zu dürfen.
Ja, und wenn du vorhin auf deine letzte Frage, auf die allererste zu kommen, ne, komme ich verletzungsfrei und sorgenfrei durch als Läufer? Ja, die gibt es. Ich habe alte Läufer, wirklich, die sind 70, 80, die kommen zu uns und laufen. Nicht mehr in der Geschwindigkeit, klar, aber die machen halt ihren Sport und das machen sie seit Jahrzehnten.
Mhm.
Und wenn ich mir dann immer dieses vorstelle, denen zu sagen, sie müssen jetzt aufhören zu laufen, ist einfach absolut inakzeptabel.
Ja.
Weil das einfach so eine große soziale und eine so große Zufriedenheit bringt, dass das einfach gar nicht vertretbar ist, in keinster Weise.
Ja.
Auch wenn man mal den Rückschlag hat und nehmen wir mal, man hat eine schwerere Verletzung. Ja. Gerade was so Meniskus oder Knorpel angeht, würde man von mir selten hören, dass ich sage, machen Sie es nicht mehr. Weil das einfach, du verlierst noch mehr Muskulatur, du verlierst noch mehr diesen ganzen Halt, dann wird das der ganze Kreislauf noch schlechter. Ja, und das ist eigentlich nicht akzeptabel.
Ja, finde ich, sind sehr, sehr schöne Abschlussworte. Da haben wir nochmal komplett den Bogen gesponnen bis zum wieder zurück zum Schluss und da nochmal eine sehr schöne Antwort bekommen.
Ja.
Wir können verletzungsfrei bleiben, wenn wir uns, wenn wir ein bisschen so den Tipps folgen, die wir heute auch besprochen haben. Hast du noch irgendeine Botschaft an die LäuferInnen da draußen, die du ihnen vielleicht in puncto Verletzungsfreiheit oder auch Prävention, was auch immer du möchtest, mitgeben möchtest?
Also ich sag mal so, der Körper ist kein Verbrauchsmaterial. Ja? Also das ist jetzt so, dass der nicht wie so ein Gebrauchtwagen irgendwie kaputt geht mit der Zeit, sondern man hat schon die Möglichkeit, ihn halt zu pflegen. Ja, und das ist wirklich das ist eigentlich das wichtigste Ansinnen. Ja, immer zu hinterfragen, was mache ich da gerade, was in welcher Phase befinde ich mich, habe ich jetzt, bin ich ein schwerer Läufer, weil ich einfach schwer bin und kriege meine Gewicht aber nicht so richtig in den Griff, heißt das nicht, dass man dann nicht laufen soll. Ja, aber man muss halt mit bestimmten Sachen arbeiten, die man hat. Ja, ich bin jetzt kein guter Techniker, ich bin jetzt keiner, der lange läuft, und das muss man irgendwie versuchen zu akzeptieren. Und wenn man dann damit gesund durchkommt, ja, und auch mal eine Phase hat, wo man wirklich vielleicht dann verletzungsfrei 2-3 Jahre läuft, ja, dann wird man auf einmal merken, dass danach, sage ich mal, man viel besser laufen kann und viel länger laufen kann, um welche Beschwerden zu bekommen. Man muss sich die Zeit nehmen. Zeit ist einfach etwas, sowohl in der Regeneration als auch im ganzen Lebenszyklus, ist halt die Zeit, was wir da investieren, einfach so extrem wichtig.
Ja.
Und dann wird das auch mit dem Laufen, sagen wir, kann man das Jahre, Jahrzehnte lang machen. Ja. Das ist das Natürlichste, was wir haben. Ja, und deswegen brauche ich keine Hilfsmittel. Und ich glaube, auch wenn der Lauf nachher nicht mehr flüssig aussieht, und ich freue mich jedes Mal, wenn ich auch manchmal ältere Leute sehe, die fast schon ja in das normale Gehen übergehen, das ist für mich auch ein Laufen, ja,
ja.
Finde ich das einfach hervorragend, ja. Ja, weil das hat einfach eine riesengroße Qualität.
Ja.
Ja.
Ja, voll schön, da können wir doch auf einer sehr optimistischen Note irgendwie noch enden. Ja, Kai Westentank, dass du hier warst, hat mir großen Spaß gemacht. Ich durfte mir heute auf jeden Fall einige schöne Impulse mitnehmen, und ich hoffe natürlich unsere HörerInnen auch. Ja, danke für deine Zeit heute.
Ich danke euch, und wenn Fragen sind, gerne, immer Fragen.
Ja, die würden wir dir dann einfach weiterleiten, wenn da noch was kommt. Ja, hast du ansonsten noch irgendwelche Anlaufstellen für unsere HörerInnen? Also dich findet man ja in deiner Praxis in Berlin.
Genau. Magst
du dazu noch was sagen?
Ja, ich bin Orthopäde und Unfallchirurg im Norden von Berlin.
Ja.
Und da kann jeder kommen. Ich mache keinen Unterschied für irgendwas. Ist egal, ob Leistungssport, nicht Leistungssport, interessiert mich nicht, sondern es geht eigentlich um das Ganze. Und da kann man mich jederzeit erreichen und Kontakt aufnehmen.
Super, ja? Perfekt. Gut. Ja, liebe HörerInnen, das verlinke ich euch dann auch nochmal in den Shownotes. Ich danke euch fürs Zuhören ganz bis zum Schluss. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns gerne Bewertungen, gute Bewertungen natürlich gerne, Kommentare. Wenn ihr noch Fragen habt, dann leiten die natürlich auch gerne wieder. Ja, und dann hoffe ich, kommt ihr verletzungsfrei durch eure Sportwoche. Ansonsten, wie immer, bleibt gesund und keep on running.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.